Hallo zur Geekzone Play, Folge 135. Wir schreiben den 6. September 2026 und heute mit dabei der Christian.
Ja, servus zum weltbesten Eskapismus-Podcast Deutschlands aus gegebenen Anlass. Ich erzähle euch was. Ich bin im Souls-like siebten Himmel vielleicht mit Mortal Shell 2. Ja, mal gucken. Und dann war ich auf einer großen Wanderschaft mit dem Peter und da erzähl mal was. Und ich habe mich nicht mal verlaufen. Super war das. Und genau.
Außerdem dabei der Philipp.
Ja, servus, grüßt euch. Ich habe natürlich auch ein bisschen was gespielt. Man muss ja meinem fast verlorenen Ruf als Finisher wieder ein bisschen aufholen. Das heißt, ich werde euch ein bisschen was zu Third-Person-Action-Gaming heute erzählen. Hier Echoes of the End habe ich nämlich durch. Da kann ich noch ein bisschen was nachwerfen. Und ich habe auch Plague Tale Legacy durchgespielt. Und ich habe auch Hardware geupgradet und war also voll im Lauf. Ja.
Was, wie stolz er ist, der Philipp Gedders, was er alles durch hat.
Nein, ich habe noch was gefinished.
Und ich hätte fast so ein neues Ding dieses Jahr
gefinished. Das spreche ich aber auch noch kurz an. Aber nur ganz kurz.
Geil. Ja, und dann dabei unser lieber Tax.
Servus Leute, heute ganz unpolitisch, 0-0 Tax. Die Temperaturen sind erstmalig auf unter 30 Grad gefallen. So konnte ich dann doch mal 3, 4, 5 Stunden kurz an der Konsole zocken. Und Time Capsule, ich habe ein Spiel ausgegraben, was schon knapp 13 Jahre alt ist, Rayman Legends. Und da möchte ich
Retro Gaming beim Tax. Ja.
Tatsächlich aber auch schon in Farbe.
Jahre.
Ja, genau. Ich habe nochmal recherchiert.
Kommt mir echt gerade viel vor, aber
wirst schon. Das ist eine sehr interessante Experience.
Ja, das glaube ich. Da freuen wir uns jetzt schon alle auch drauf, wenn du über ein 13 Jahre altes Spiel sprichst.
Ja, bin noch nicht so richtig sicher, ob ich mich freue.
Außerdem dabei meine Wenigkeit, der Peter. Der Christian hat schon angesprochen. Christian, wir waren wandern, wir zwei haben unsere Rucksäcke angezogen, unsere nicht vorhandenen Rucksäcke.
Und du hast mich gelb angemalt.
Wir sind halt nackig wandern gegangen, allerdings angemalt, genau.
Ja.
außerdem war ich dahingehend fleißig, dass ich mir direkt zum Erscheinen den GTA 6 Extended Look angeschaut habe, so wie eigentlich alle hier, außer beim Philipp, weiß ich gerade gar nicht, ob der Philipp den überhaupt schon ganz gesehen hat. Nein. Das werden wir danach ergründen. Das werden wir danach auf jeden Fall zusammen ergründen. Philipp, du erzählst auch noch was Spannendes, da will ich auch noch mit Sidekicken dann, da sagen wir jetzt noch nicht so viel dazu. Und dann habe ich ein paar Quickies für euch. Quickies haben wir allgemein. Christian, du hast ja auch noch ein paar Quickies dabei. Ne?
So, genau.
Quickie. Ja, handliche Agenda, aber das eine oder andere wird da schon ordentlich reinknallen. September ist, Leute, ist euch das klar? September. Was? Mehr Spiele als Tage, die released werden in diesem Monat.
Der Wahnsinn.
Ich habe nochmal auf die Liste geschaut, da sind schon echt Knaller dabei. Der Philipp wird jetzt natürlich gleich sofort mit dem Finger schnipsend sagen, ja, Control, Ende des Monats, Control. Da würde ich sogar behaupten, in der nächsten Play wirst du uns dazu was sagen können.
Stimmt.
Nicht nur du, Christian, du hast es auch vorbestellt, glaube ich.
Richtig, genau.
Ich habe es auch vorbestellt. Also 3 Leute werden direkt zu Control Resonant was sagen können. Und der Tax wird uns interviewen oder er hat es dann auch schon im Anschlag. Aber ja, ich kann mich noch erinnern, dass der Tax
beim Einsatz Control,
genau, da war der brutalistische Style der Levels, das weiß ich bis heute noch, das hat den Tax nicht so gemundet.
Zu viel betonen, ja.
Ja, und heute haben wir Aktuelles am Start und ich finde es ja so super, Tax, dass du schon direkt gesagt hast, dass du ein fast schon Retro-Spiel am Start hast, zumindest für deine Verhältnisse. Ja. Wir sagen auch noch nicht welches. Ich sagte nur, Tax, dir ist aber klar, dass da im Oktober das Remaster bzw. Remake rauskommt, ne?
Nee, das habe ich überhaupt nicht auf dem Radar gehabt.
Noch besser, da werden wir dann dazu sprechen.
Das ist quasi, ich habe es gar nicht anlassbezogen gespielt.
Ja, da war ich mir sicher, dass du es deswegen gespielt hast.
Nee. Ich habe es aus Gründen ausgegraben. Und,
Okay. Ja, dann haben wir sogar Hardware dabei, Philipp. Damit werden wir dann jetzt auch gleich starten.
Ja.
Und Late to the Party Picks habe ich auch noch mir notiert. Gibt es auch von Christian dann in der Quickie-Sektion. Also da ist ja richtig was am Start. Oldschool-Kram. Und beim Tax ist jetzt die Frage, Tax, spielst du jetzt nur noch so Oldschool-Sachen, bis dann GTA 6 kommt? Oder geht da noch mehr dazwischen? Interessieren dich irgendwelche Titel, die im September rauskommen?
Ja, ich habe noch gar nichts sortiert, muss ich gestehen. Also ich zock bestimmt was, sobald die Temperaturen jetzt noch mal runtergehen. Ab Mittwoch ist das ja so der Plan, gell, hier vom Wettergott.
Da glaube ich gar nichts mehr. Das ist ja jede Woche aktuell.
Ja, ja, genau. Dann jetzt gibt es nur zwei Tage 31 Grad, zumindest hier in München, gell?
Ja, aber es ist Herbst, Leute. Deswegen gehen wir jetzt direkt über in die Getränkesektion. Es ist Herbst und in Rosenheim steigt das Herbstfest. Und ich habe dieses Jahr irgendwie überhaupt keinen Bock, dahin zu gehen. Aber ich habe mir Anlass bezogen, damit ich ein bisschen Herbstfest zu Hause habe, ein Flötzinger Hell geholt. Das habe ich so krass eingekühlt, dass ich es jetzt auch erst öffne, gerade eben aus der Kühlkette entfernt habe, weil ich richtig Bock auf ein ganz kühles, helles, alkoholhaltiges Bier. Und das werde ich mir jetzt direkt ganz genüsslich reinziehen. Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt. Flötzinger ist ja auch deine Spezi-Brand, oder Philipp, die du gerne
magst? Mein Go-To-Spezi in Zero und Non-Zero.
Der Flötzinger von 1543 aus Rosenheim, genau. Und das fahre ich mir jetzt rein und danach gibt es noch ein bisschen Wasser. Und jetzt hoffe ich natürlich, wenn ich überleite zum Christian, dass der Christian sagt, ja, so ein Bierli habe ich natürlich jetzt, nachdem ich im Urlaub war, jetzt auch wieder aus deutschen Landen am Start. Oder, Christian?
Ganz genau, aber nicht aus deutschen Landen, sondern aus kroatischen Landen, weil ich habe mich dort eingedeckt mit den köstlichsten, wie es meine Frau genannt hat, Spaßgetränken, die wir uns dann mal durchprobieren, weil die haben immer, also ich habe das hier nie so auf dem Radar, ob die auch so Summersby-Sorten, die es da in Kroatien gibt, auch hier gibt. Ich weiß nur zum Beispiel, meine Frau liebt da dieses Strawberry and Lime mit Zero Alkohol und das gibt's hier nicht. Und das ist wirklich das ist doch echt saulecker.
Das ist so Cider-Zeug, oder?
Genau, so Summersby ist das Cider-Zeug, genau. Und das gibt's halt in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ich habe da nämlich dieses Jahr Sour Cherry für mich entdeckt, was wirklich extrem lecker schmeckt. Das habe ich aber heute schon eins getrunken. Deswegen trinke ich heute... ja, sorry. Deswegen trinke ich jetzt ein Oshuisko Grape. Und zwar ein Grapefruit-Radler von dieser kroatischen Brauerei Oshuisko.
Da fällt mir gerade ein, wart ihr dieses Jahr schon mal in Graz oder letztes Jahr, Christian?
Na, das war letztes Jahr, da habe ich das Grapefruit-Radler von Laschko genau. gehabt.
Ich weiß es noch. Wisst ihr da noch, dass wir am Ende der Folge, die Folge hat damit geendet, dass wir gesagt haben, der Christian liest jetzt noch die Biernamen vor, oder? Genau, dann ist das so ausgefadet, als du diese Biernamen rezitiert hast und dann langsam
richtig,
das Outro.
Richtig. Und da war ich so happy, dass die jetzt als neue Sorte das Grapefruit-Radler haben. Und das schmeckt echt, das hat gar wenig Alkohol, nur 2%. Und ist dahergehend optimal zum Bedudeln.
Das ist großartig. Bedudeln, der Christian war im Urlaub. Der ist immer noch mega entspannt aus dem Urlaub. Den können wir heute nicht triggern. Den kann er nicht mal der Tax triggern,
glaube ich. Schwer. Ja.
Sollen wir jetzt die Challenge akzeptieren?
Ja. Ja, Philipp, dann hier einstimmen hier ins Bier,
in die Bierkette. Es ist ja Herbst, also ich habe hier so ein total leckeres Bergfeldbräu-Weißbier zur Abwechslung mal. Das hatte ich ja echt schon quasi noch nie in meinem Leben. Und das schmeckt jetzt auch immer noch.
Und das ganz auch gut, noch nie im Podcast. Jetzt wäre es mal interessant, ich würde gerne wissen, in wie vielen Folgen von den 135 du dieses Weißbier bereits konsumierst.
Wahrscheinlich in 100 ungefähr.
Einmal, ja. Das kann die AI dann auswerten.
Dürfte die realistische Einschätzung sein. Und ich habe danach für den Durst folge ich ein bisschen dem Vorbild des Peters mit der Coca-Cola Zero Zero. Und da habe ich auch gleich einmal große Flaschen da stehen, weil ich habe immer Durst.
Ja, weniger Koffein am Abend, ne? Das
ist ja, natürlich super. Ja, ich habe tatsächlich aus Versehen mehr als zwei Energy Drinks schon zu mir genommen und deswegen muss ich jetzt ein bisschen
aus Versehen. Also wenn der Philipp von Energy Drinks spricht er immer von 0,5er Dosen.
Ja, die anderen sind ja für die Anfänger, ne? Das kriegen nur die Kinder, die 0,3er.
So, Tax, jetzt bin ich ja gespannt, bist du wahrscheinlich der Einzige hier wieder, der so ein bisschen auch auf die Gesundheit schaut.
Ja, so halb. Ich bin auch schon beim 0,5er angekommen. Ihr wisst ja, ich habe eine Quest noch vor mir. Ich wollte ja mir das Gönnergy Cherry Coke Zero organisieren. Bin ja hier durch den Münchner Osten durchgeradelt, bis nach Parsdorf an dubiosen Leuten vorbei. Damit meine ich jetzt nicht den Fips. Gab's nicht. Dann bin ich mit meiner Quest weitergefahren bis nach Landsberg, wo ich dann festgestellt habe, dass ich mit großen Augen bei den Produkten Rockstar und Gönnergy angeschaut werde, aber die jüngere Kassierer-Generation um die unter 30 hat mich nickend angeschaut. Ja, sie kennen das Produkt, aber sowas haben wir nicht. Jetzt habe ich festgestellt, es gibt mal wieder bei einem der Discounter ab morgen vielleicht sogar das Gönnergy im Angebot. Vielleicht werde ich ja dann fündig.
Dieses Gönnergy sogar,
oder das, wie? Dieses Gönnergy sogar, also steht so der, in der Angebotsliste. Und mir wurde daheim gesagt, na, da fährst jetzt aber nicht zu dem Laden hier 10 Meter vor der Haustür, sondern es gibt so einen richtig großen Markenladen, der richtig groß ist mit Parkplatz und Co. Und vielleicht schaue ich dann die Tage da mal hin. Früh genug, solange es noch dieses Angebot gibt. Und ihr merkt schon hier, der Laberschwall hat eingesetzt, weil ich nämlich schon dran genippt habe. Das heißt, es gibt jetzt hier das zuckerhaltige Gönnergy Cherry Coke, was auch mega geil ist. Und ich bin halt jetzt so neugierig, wie das mit ohne Zucker schmeckt, weil das Normale lockert ja auch schon die Zunge.
Aber Tags, auf jeden Fall bei deiner ganzen Tour und so hast du ja wenigstens die 6,50 Euro Versand gespart für den Shop, wo du es dir einfach
bestellen kannst. Naja, das war der Aufhänger, weil ich dachte, naja, ich werde nur mit dem Auto in der Gegend rumfahren zu 20 Läden, weil es mir ja zu teuer ist, die 6,50 Euro Versand zu bezahlen. Also das ist Teil der Quest, sonst fehlt die, sonst muss man dann wieder neu starten. Ja.
Okay.
Also bleib dran, vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche zum nächsten Cast.
Der Tag direkt im Zuckerschock gesprochen zu euch und zu uns. Ja, geil, das kann ja heiter werden heute. Geh mal in den Content. Fips, du, jo. Meister, jo. Fips, hast mal wieder den Rappel bekommen. Du brauchst neue Hardware. Ne? Du musst was austauschen an deinem Setup.
Ja, klar. Das ist halt, das ist immer bei mir so ein bisschen eine Geschichte, ja, weil Ich habe ja des Öfteren einfach mal so diesen inneren Drang auch, mir da irgendwie ein bisschen an der Hardware rumzufummeln. Ne? Nein, tatsächlich ein Dauerthema bei mir sind Eingabegeräte. Das weil stimmt wirklich, ja. Ja, aber Eingabegeräte, die gehen mir immer nach einem halben Jahr mindestens spätestens auf den Sack und dann muss ich durchwechseln. Und dann muss ich irgendwas anderes nehmen. Und dieses Mal, nachdem ich ja eigentlich von meinem mechanischen Keyboard relativ begeistert war, aber dieser Klick, die Lautstärke der Tasten mir immer auf den Sack gegangen ist, wäre es natürlich zu einfach gewesen, einfach die Switches auszutauschen gegen
Lautlose. Es gibt doch dann extra leise, ne? Ja, genau.
Genau, aber ich habe mir stattdessen tatsächlich für, ich glaube, 200 Euro oder so, also astronomisch teuer eigentlich, finde ich, für ein Keyboard.
Aha.
Von Be Quiet das Dark Mount gegönnt. Und das Dark Mount von Be Quiet ist das perfekte Keyboard. Ich bin so begeistert von diesem Ding. Das ist richtig, richtig cool. Das hat erstens ist das modular. Also ich meine, ich bin kein Linkshänder, aber du könntest zum Beispiel das Numpad links anhängen auch. Du kannst von rechts nach links wechseln. Du kannst es ganz wegmachen. Mhm. Und du hast auf dem Numpad hast du auch noch so ein paar programmierbare Tasten, mit denen du halt irgendwelche Apps oder Shortcuts auslösen kannst. Relativ cool gemacht.
Diese Tasten, die 8 Tasten, die interessieren mich direkt. Kannst du da auch das Bildchen, das da drauf angezeigt wird, ändern? Da sind das LED-Tasten?
Ja, genau. Ja, das sind OLED-Tasten sogar.
OLED-Tasten
sogar. Der Nachteil ist, was die Tastatur noch nicht so hundertprozentig hat, ist ein Mac-Support. Das heißt, der Mac-Support ist noch ein bisschen blurry, da drückt sich mein Kontakt bei Be Quiet hat gesagt, man drückt sich da bei Be Quiet ein klein bisschen davor, einen Mac-Support zu machen, weil dann muss man das ja richtig supporten. Ja, okay. Du kannst es zwar konfigurieren über eine Browser-App. Ich pack mal ganz kurz ein Bild rein in unseren Live-Chat hier.
Ja, ich bin auch schon auf der Webseite. Also rein vom Optischen, als ich das Ding gesehen habe, gedacht, Alter, was ist denn das für ein overengineered
überhaupt nicht.
Ding, also diesem Ding total, oben dran. Erklär mal weiter, entspannt. was das sonst noch kann, außer Tastatur.
Ja, du hast oben noch so ein kleines Media Control Panel dran. Ja, das macht halt diesen Standard Play, Lautstärke verstellen, etc. Und noch ein kleines Display. Dieses kleine Display, wenn ich total begeistert.
Deshalb damit kannst du Foto geleuchtet bei dir jetzt.
Ja, genau. Da kannst du halt deine Tastatur konfigurieren, ohne die Software zu benutzen. Also du könntest die Beleuchtung, die Brightness und was weiß ich was, kannst eine Uhr anzeigen, dann siehst du, wie spät es ist, kannst eine Stoppuhr laufen lassen. Also das ist so Kleinstoff einfach. Ist aber ganz cool und da kannst du
eben Bildchen auch, oder wie? Du kannst auch Bilder da reinpacken.
Ja, genau. Du kannst dann so einen Bildschirmschoner quasi einstellen. Nach 30 Sekunden oder 60 Sekunden auch einstellbar Inaktivität zeigt er dir dann ein Bild. Das zeigt natürlich bei mir. Ich versuche gerade dieses Bild hochzuladen und scheitere auf dem Handy miserably. das zeigt dann natürlich bei mir das schicke Geekzone-Logo. Ne? Und das ist einfach ganz nett. Aber auch dieses Ding kannst du von rechts nach links rüberstecken, wo du es lieber hast.
Dein Lautstärke. Ja, genau. Das sieht man auf den Bildern auch. Das hängt manchmal irgendwo anders. Das kannst du umstöpseln.
Genau. Das kann einfach über USB-C umstöpseln.
Ah, okay. Zeigt er die aktuelle App? Das wäre cool, wenn es so ein Task-View wäre. Also, dass du
weißt, nee, das macht er nicht.
Also, gerade bist, aber das wäre eine
coole. Nee, das macht er nicht. Der zeigt dir, es ist wirklich ein Media-Control-Ding und du kannst darüber die Tastatur konfigurieren. Wenn dich das Ding gerade nervt, kannst es on the fly abstecken, ausstecken, neu einstecken. Das ist richtig cool. Und die Tasten fühlen sich richtig perfekt an. Also ich habe die Linearen genommen, weil ich das Lineare gewöhnt bin. Okay. Richtig perfekt. Das Ding ist mechanisch, aber absolut lautlos, hat einen perfekten Hub und ich bin echt schwer begeistert von dem Ding.
Und was meinst du? Nach einem halben Jahr geht es dir auf den Sack oder meinst du,
es behaltet? Ja, mal gucken, vielleicht mache ich dann mal das numerische Pad auf die linke Seite. Nein, aber das kann durchaus sein, dass ich das mal runternehme und dann nur mit der Nicht-Full-Size-Tastatur tippe.
Okay. Oder so. Aber eine Frage habe ich, Philipp. Hattest du nicht auch so ein Setup, dass du eine Tastatur für Windows-Rechner und Mac hattest und dann im Prinzip nur umgeschalten
hast? Genau, ich hab einen Umschalter. Das hat sich inzwischen ein bisschen ausgedehnt. Er schaltet tatsächlich auch die Webcam, das Mikrofon, die Maus und die Tastatur um.
Okay, aber die Tastatur ist auf dem Mac noch so ein bisschen.
Sie funktioniert hundertprozentig. Das Einzige, was du nicht benutzen kannst, sind diese 8 Instant-App-Tasten da oben. Und ich habe die jetzt halt unter Windows so konfiguriert, dass ich Steam und die Xbox-App und so ein Kram damit starten kann und einen Browser. Und das reicht mir im Prinzip. Ich kann damit einen Task-Manager öffnen. Ich meine, diese 8 Buttons sind das, worauf ich tatsächlich auch verzichten könnte.
Ja? Ja, wichtig ist, dass überhaupt der Support da ist. Also es wird ganz normal wie ein Keyboard erkannt und funktioniert dann auch.
Es funktioniert perfekt am Mac, nur diese 8 Tasten funktionieren halt nicht. Okay. Und was es tatsächlich bis jetzt noch nicht gibt, da habe ich nämlich geguckt, sind diese Steuerung Win-Alt-Tasten als Mac-Version. Weil du kannst ja die Keycaps wechseln. Mhm. Und die gibt es tatsächlich nirgends in schwarz, dass es zur Tastatur passen würden. Mhm. Da habe ich neulich schon die Kontakte ausgegraben Richtung Be Quiet und man hat mir gesagt, es gibt wohl jemanden, der da einen Kickstarter dafür vorbereitet, weil Be Quiet irgendwie aus irgendeinem Grund keinen Bock hat, diese Dinge selber zu fertigen. Wahrscheinlich, weil es ein Commitment wäre, dann Apple mehr zu unterstützen oder so. Weil offiziell ist es ja Gamer-Hardware und Gamer-Hardware auf dem Mac ist ja nicht so. Mhm.
Ja gut, für Ihre Zielgruppe, ich sage mal, passt das ja auch voll. Also das sieht ja auch wirklich, es sieht auf jeden Fall auch aus wie ein Gaming-Keyboard.
Hätte dazu noch ein Companion-Device, weil ich auch eine Maus haben wollte, die ganz leise ist. Die ist von Cherry, die heißt nämlich auch irgendwie Silent, die kostet aber nur 5 Euro. Ich glaube aber, die ist optisch nicht so geil. Ja, weil wir immer das Thema hatten, hey, wer klickt denn hier so laut? Und es ist mir aufgefallen, meine Maus klickt auch ganz schön laut.
Die haben auch eine Maus, die heißt Dark Perk.
Ich kann dir aber auch empfehlen, mein Sohn hat sich nämlich jetzt aus seinem Ersparten eine Logitech G Pro X2 Super Strike rausgelassen. Ach krass. Eine Maus, wo ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich geizig bei Hardware, aber ich kaufe halt schon ganz gern auch Hardware, so wie der Fips und so 200 Euro für eine Tastatur bin ich auch schon immer schwer am Überlegen. Also meine hat auch 180 gekostet, habe ich schwer überlegt, aber bin ich auch sehr zufrieden damit. Aber die ist auch, das ist eine 180 Euro Maus und die ist auch lautlos wie alles, da hast du nichts.
Das ist genau Maus ist, glaube ich, auch das nächste.
Euro. Okay,
Muss ich dich mal befragen, muss man mal erzählen, welche das genau ist. Weil ich habe bis jetzt noch, ich habe zwei verschiedene Razer-Mäuse im Moment im Einsatz. Und ich bin mit den Razer-Mäusen einfach nicht glücklich. Die Scroll-Wheels oben fucken immer irgendwann rum, macht relativ kurz.
Ich bin hochgradig zufrieden. Also ich hätte nie gedacht, dass ich bei so einem super Billo-Produkt so happy bin. Sie kann bloß keine horizontale Navigation. Also ich kann das Rädchen nicht nach links, nach rechts bewegen.
Bei dieser Logitech G Pro X Tour oder wie die heißt, ja, finde ich beeindruckend, schon, ja, dass die so unscheinbar aussieht.
Die sieht normalerweise total unscheinbar aus. Ich habe auch gedacht, dass okay, was das für eine ist, so mit keine Ahnung, wie viel extra Tasten noch zum Belegen.
Gar nicht.
Und so mit so, keine Ahnung, weil die haben ja auch immer so komische Formen, wo dann links und rechts nochmal 27 extra Tasten sind. Nee, ja, genau, gar nichts. Also die ist wirklich, also die hat zwar schon noch so ein paar
Tasten. Habt ihr auch einen Bicolor für 170 Euro? Ein Bicolor schaut ja richtig geil aus, wie so ein Auto.
Aber was ist der Unique Selling Point, dass die 167 kostet, einfach die Abtastrate oder wie?
Ich glaube eben Abtastrate und Gleit und Zeug und es gibt.
Aber die hat ein haptisches Trigger-System, sehe ich gerade.
Ja, es ist auch, man kann sich nämlich auch so Grip-Folie an die Tasten machen, extra. Damit man da ein bisschen besseren Halt hat und so. Das hat er sich nämlich heute jetzt von meiner Frau draufkleben lassen, weil wir beide unfähig sind, irgendwelche Aufkleber ordentlich draufzukleben.
Jetzt muss ich aber ganz kurz abschweifen, lieber Tax. Bist du gerade bei deinem Amazon eingeloggt?
Ja, warum?
Okay, weil der Tax hat gerade einen Screenshot geschickt von dieser Maus in unserem Chat hier. Da bei ihm, er kriegt 5%, bei ihm kostet er 171,24. Ich bin auch eingeloggt und ich bekomme 7% und bei mir kostet es 167,90.
Ach, sehr krass, warte mal.
Aber wir sind beide Prime und beide eingeloggt, oder?
Ja.
Ja, die Rabatte sind individuell. Ich kriege gar keinen Rabatt auf die gerade.
Aber das ist wahrscheinlich gar nicht individuell, sondern AB-Testing irgendwie Spread. Also ich glaube gar nicht, dass es auf mich zugeschnitten
ist. Bei mir steht allerdings, der Artikel ist noch nicht verfügbar. Also so gesehen, ich kann nur vorbestellen.
Ich poste hier auch mal die Maus.
Oh,
die ist teuer geworden. Ah nee, ich hab's. Ich habe Blödsinn erzählt, die kostet 15 Euro. Da muss man, da habe ich dann doch mehr.
Also ich habe auch 5% Rabatt.
Bevor wir zum Mäuse-Podcast
werden. Ja, bevor wir zu weit ab. Ja, will noch jeder sein, das günstigste Gadget, das ist eine Kabelmaus. Er will denn heutzutage noch eine Kabelmaus?
Ja, weil die anderen zu laggy sind.
Ich will diesen ganzen Wireless-Schrott
nicht mehr. Ist der Tastatur auch Kabel, oder?
Ja. Ich schwöre aber auch auf Kabel. Also
das ist die Tastatur mit Display nach einer Stunde.
Bei der Maus nervt sich manchmal, aber bei Tastatur,
ist komisch.
Ist immer mit Kabel.
Bei der Tastatur Maus ist auch voll okay, ne? Weil Tastatur bewegt man ja auch nicht. Aber bei Maus finde ich das schon scheiße, so ein Kabel.
Ja, aber jetzt bin ich da halt gestraft.
Benutzt die ja auch auf der Couch,
wo so viel Zeug mitläuft von der Arbeit, dass da teilweise echt eine Bluetooth-Maus laggy ist, ohne Scheiß.
Ich habe eine Logitech, die hat ihren eigenen Dongle, da ist gar nichts laggy.
Ja, ich habe auch einen eigenen Dongle am USB-Port halt angeschlossen, weil es ist ja USB-A und das kann man ja gar nicht dann am Mac anschließen. Und das funktioniert am Windows-PC einmal frei. Also ich benutze den Windows-PC wirklich super gut und da macht es richtig Spaß ohne Kabel, aber am Arbeits-PC.
Nee, ich hab auch gemerkt, dass bei mir am Mac eigentlich fast scheißegal, was ich mache, aber kabellose Mäuse laggen, hüpfen, stottern, außer der von Apple.
Das ist interessant, ja. Ja, ich habe am Mac nur das Tragic MacPad und seit...
Das Tragic MacPad?
So. Tragic. Das Tragic MacPad, ja. Und seit mehr als 5 Jahren. Und
bei mir ist es auch mehr so tragisch, wie das
mit. Ich würde dann nie wieder weggehen. Also ich würde beim Mac nie mehr auf eine Maus gehen. Ich sehe da gar keinen Grund.
Das Trackpad ist auch immer da zum Editieren, Final Cut, Logic und so immer da.
Ich hatte das Trackpad auch lange, aber es ist einfach nicht, macht mich nicht glücklich. Also jetzt schaue ich gerade die Be Quiet Dark Perk Ergo an. Die ist ja tatsächlich auch optional mit Kabel.
Aber das Trackpad ist ein Companion-Device. Das ist ja sozusagen, je nach Use Case greifst du dann danach.
Also bei mir ist es
das One and Only. Ja, zum Beispiel, ich wollte nur sagen, ich habe beides, also Maus und Trackpad gleichzeitig dann.
Ja, ich brauche halt keine Maus, ich habe ein Trackpad. Ja. Und da machen wir, glaube ich, mal einen Stop in unser Hardware-Segment. Ich merke gerade, wir bräuchten vielleicht auch noch zusätzlich zu Watch und Play, bräuchten wir Hardware.
So wie das gerade eskaliert. Das wird bei den aktuellen Hardware-Preisen dann der Podcast für die Elite, die Wirtschaft.
Ja, genau. Okay, aber Philipp, du berichtest uns nochmal nach ungefähr, ich setze mir mal das auf Wiedervorlage, in sechs Monaten erzählst du uns dann mal, wie es ist.
Ne? Ja.
Aber ich drücke dir die Daumen, dass du angekommen bist, weil das ist dann, wenn man mal eine Tastatur und auch eine Maus hat und sowas einem taugt, das ist schon auch ganz cool. auch wenn was Neues kaufen schön ist, finde ich es immer ein bisschen schwierig, gerade diese Devices, da muss man sich irgendwie auch dran gewöhnen und so, und dann finde ich es geil, wenn man gar nicht mehr drüber nachdenkt.
Ich mag einfach da ein bisschen Abwechslung, muss ich sagen. Also ich bin, wie gesagt, und ich hätte jetzt noch gerne, also wenn da jemand Empfehlungen hat, eine richtig geile Wired-Maus. Wenn da jemand eine Empfehlung hat, immer gerne her damit.
Die leise ist, oder? Wichtig leise.
Die Maus ist mir das nicht so leise wie bei der Tastatur. Bei der Tastatur, bei der Maus tippe ich ja, klicke ich ja nicht im Dauerfeuer. Ja?
Ja, ja, ja.
Da ist das nicht so schlimm, aber ja.
Gut, Leute, bevor wir zu sehr ins Plaudern kommen, starten wir jetzt rein in die Games. Und Philipp, du machst gleich weiter. Du willst uns ja erzählen, dass du zwei Spiele, in der kurzen Zeit hast du zwei Spiele gefinisht.
Es wären fast drei geworden. Das ist total abenteuerlich.
Das ist wirklich abenteuerlich.
Ich musste erst noch Sprachfehler. Echoes of the End, so rum, genau. Sorry, Echoes of the End fertig spielen. Das hatte ich ja angedroht, dass ich das tun werde, weil hab's dann auch fertig gespielt und das machen wir jetzt ganz kurz. Ich habe letztes Mal schon drüber gesprochen. Es hat tatsächlich meine Negativpunkte, die ich dabei hatte, nicht wirklich ausgeräumt. Also mich hat's nicht ganz so gerissen wie dich, Christian. Dir hat's ja, glaube ich, recht gut gefallen. Ich würde sagen, das war okay, vielleicht leicht überdurchschnittlich, aber jetzt nichts, was sich lange festfressen würde. Aber kein schlechtes Spiel. Also wenn man so Double A mit bisschen Ecken und Kanten gerne mal spielt, dann kann man das eigentlich schon empfehlen. Hätte ich jetzt.
Wer das Schöne ist ja schon älter, das gibt es ja sicher auf allen Plattformen, wo es released wurde, relativ günstig.
Das beziehungsweise ist ja auch. Ich weiß nicht, wie alt ist das?
August 2025.
Ach so, ja. Ja, gut, das gibt's überall. Ja, ja.
Also ein Jahr alt, das gibt's jetzt sicher in Sales.
Kann man das machen. Und dann,
genau, und Steam kostet 10 ungefähr und PS Plus ist ein Extra dabei, zumindest,
ja. Ja, genau. Das hat mir es hat schon Spaß gemacht. Also meine Kritikpunkte, beschissene Animationen, also wirklich beschissene Animationen.
Teilweise kommt das Rutschen ist so geil.
Das Rutschen. Da komme ich gleich nochmal zu. Pass mal auf. Teilweise fand ich die Steuerung auch echt nicht gut. Hat mir nicht wirklich gefallen. Aber das Spiel war nett. Die Rätsel waren okay. Die waren nicht besonders anspruchsvoll oder sowas. Aber sie haben gut funktioniert. Diese Puzzle, ne, die man so zwischendrin machen die musste. Ich fand die nicht schwierig. Also ich glaube, ich habe bei keinem länger nachdenken müssen. Insofern war das okay zum Durchspielen.
Aber was ich hier extrem toll fand, ist, dass dein Mitbestreiter immer die Klappe hält und du auch. Und du kannst auf Knopfdruck kannst du dir einen Tipp geben lassen,
wenn
du
willst.
Das war richtig cool. Und es gibt dann auch teilweise Trophies dafür, wenn du Rätsel löst, ohne dass du dir selber einen Tipp geben lässt, was eigentlich selten notwendig ist, dass du dir einen Tipp geben lassen musst.
Ja, das stimmt. Also, das habe ich eigentlich auch nie gebraucht.
Aber da nerven mich Spiele, wo du auch mit dem Companion unterwegs bist. Und wenn du mal einfach nur idelst, gar nicht unbedingt jetzt gerade am Rätsel hängst oder so, der direkt anfängt und dir sagt, hey, schau doch mal hier ist eine Leiter
oder sonst was. Ja, das ist furchtbar. Das ist ganz
gruselig. Auch da, auch ganz großes Lob, Echoes of the End ist dann so, weil es gibt ja abseits vom Weg, vom Hauptweg Sachen zu entdecken, so Boni und so Kram, ganz viel. Und wenn du da nämlich dann weggehst, dann sagt der nicht so, hey, da geht's gar nicht lang, sondern dann sagt der, hast du was gesehen? Ich warte mal hier, komm du dann einfach zurück, so ungefähr. Voll geil. Finde ich super.
Das ehrlich gesagt, das war absolut kein schlechtes Spiel. Es war halt einfach so, dass du gesagt hast, du hast gemerkt, es war jetzt vielleicht das erste etwas umfangreichere Spiel, das sie gemacht haben. Hätten sie mehr Budget gehabt und noch mal ein bisschen einen Monat oder zwei in Polishing, gerade bei Animationen und sowas investiert und ein bisschen Gameplay, dann wäre das viel, viel geiler geworden. Ja.
Hast du damals nicht Banishers Ghost of the New Eden angezockt?
Ja, habe ich auch
angezockt. Oder wohl? Da bist du ja nicht hängen geblieben. Also das war auf jeden Fall schlechter.
Jetzt, pass auf, das ist auch ein ganz anderes Spiel. Pass mal auf, ich komme aber gleich nochmal dazu, weil das, also ja, der Reihe nach, ich bin ein bisschen in diesem Third-Person-Action-Gaming hängen geblieben, weil da bin ich halt auf Resonance.
Das finde ich übrigens mega beeindruckend. Ja. Du spielst Echoes of the End durch und spielst dann ein Spiel, das jetzt rein von außen betrachtet, wirklich super ähnlich ist.
Das ist nicht immer fast komplett anderes. Das ist nicht nur fast von außen betrachtet super ähnlich. Ich habe teilweise gucken müssen, welches Spiel ich gerade spiele. Weil ich hatte so den Verdacht, dass da so ähnlich wie dieser Point-and-Click-Adventure-Baukasten gibt es jetzt so einen Third-Person-Action-Adventure-Baukasten. Es ist Genau das Gleiche, ein lineares Third-Person-Action-Spiel mit seltsamen Rutschpassagen, wenn du den nicht willst, dass der Charakter zurück kann. Ja, mit leichter magischer Fähigkeit, allerdings mit 10 Milliarden mehr Polishing. Und dabei kommt dann tatsächlich raus ein unfassbar schönes Spiel. Das ist richtig, richtig gut geworden, muss ich sagen, Resonance. Also ich war kein Fan vom zweiten Plague Tale. Das habe ich nicht mal durchgespielt, weil mich das voll gelangweilt hat. Aber das ist richtig cool geworden. Die Kämpfe haben einen ganz, ganz großartigen Flow. Die sind wuchtig, die sind schön, das fühlt sich gut an. Es gibt so ein bisschen Mystik, aber keine Magie. Die Animationen sind top, die Steuerung ist super, was gerade nach Echoes of the End ein kleiner Upper war, in dem Fall kein Downer. Hat mir total gut gefallen, wirklich. Und ich bin deswegen habe ich es auch an 2 oder 3 Tagen durchgespielt. Also ich war da total drin. Hab mich total gefangen und wirklich gut getaugt. Das Einzige, was ein bisschen genervt hat, also die Hauptdarstellerin ist auch wieder ein Frauenpower-Spiel. Ja, die Hauptdarstellerin, die hat halt, die jammert, schreit und stöhnt in dem Spiel mehr als Monika Seles beim Wimbledon in den 90ern. Ja. Ja, kannst du dir nicht vorstellen? Oh nein, so schrecklich, oh nein. Also das ist ein bisschen jammerig, ist es so. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, streckenweise.
Aber du hast das mit so nervenden Geräuschen. Ich erinnere wieder an Wukong. Der Stockslag.
Ja, genau, auch die Story ist mega cool. Also die greift hier so diese Minotaurus-Geschichte um König Minos auf und geht so ein bisschen in nicht 300 Richtung, aber halt so in diese mythologische Richtung, interpretiert die natürlich ausreichend frei, ja, natürlich, aber hat auch mal einen sehr starken, sehr dominanten Schleichteil irgendwann, aber der ist sehr gut gemacht, der ist auch mal völlig anders. Natürlich völlig realitätsfern, aber völlig anders und hat mir eigentlich ganz gut getaugt. Und die Rätsel sind nochmal eine Nummer schöner. Also ich habe ein bisschen mehr nachdenken müssen, aber auch nicht so sehr, dass es genervt hätte oder ich mir Hilfe hätte holen müssen. Was ich immer sehr schätze, weil sie haben relativ viele so Symbolrätsel drin, wo du dann wirklich selber draufkommen kannst, oh, dieses Fresko an der Wand, was könnte das bedeuten? Wie muss ich da die Figuren hinstellen damit und so weiter? Ja. Aber es ist gut lösbar. Also deswegen, also dicker Plus, das ist wirklich bisher eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr.
Ja, das werde ich auf jeden Fall auch noch zocken. Es ist auch, glaube ich, gar nicht, das ist ein 50-Euro-Game, oder sowas?
Ja, das ist nicht Vollpreis, glaube ich. Also, das ist
auch cool. Ich finde es nur weiterhin. Ja, Philipp, erklär noch mal ganz kurz, was dabei in dir vorgeht nach Echoes of the End.
Also ich bin noch nicht ganz fertig.
Warum spielst du ein Spiel, das so ähnlich ist?
Ich sag dir gleich noch was dazu. Ich sag nur ganz kurz, dass es am Ende sogar noch einen coolen Tie-In zu den ersten zwei Teilen von
cool. Ja, aber die Hauptdarstellerin ist doch ein Charakter aus dem zweiten Teil. Eigentlich so eine Piratin aus dem zweiten Teil. Und das ist quasi kurz Vorgeschichte
vor, ja. Ja, jetzt genau.
Ich
habe den zweiten Teil nicht durchgespielt, weil er mich genervt hat.
Ich habe ja so wahnsinnige Probleme mit dem zweiten gehabt, weil ich dachte, ich krieg sowas wie den ersten, so ein total atmosphärisches. Ja. Wobei mir das erste auch schon sehr stark, viel zu stark teilweise ins Kämpfen reinging. Und das zweite, ich habe es dann aufgehört, wo du hier quasi auf dem Boot mit der Gatling-Armbrust die Gegner abballern musst.
Das werde ich nicht mehr erinnern. Insofern fand ich den Tie-In am Ende sehr, sehr schön. Erweitert dann auch die Lore schön. Ja, also da kann man schon noch was davon machen. Und um Peters Frage zu beantworten, ich hatte dann immer noch nicht ganz genug. Ja, ich habe mir dann nämlich gedacht, ich starte jetzt noch mal dieses Aphelion von Don't Nod. Das ist ja auch ein Third-Person-Action.
Ja, aber das ist ja ein anderes Setting. Das schaut auch anders. Das ist ja Sci-Fi.
Aber das ist doch auch mehr... Ist das wirklich mehr so Action-Adventure? Ist das nicht mehr Walking-Sim-mäßig?
Es kommt gerade aus dem gleichen Third-Person-Action-Adventure-Construction-Kit wie die anderen beiden, weil es macht genau das Gleiche. Du slidest, wenn du wohin nicht zurück sollst. Es ist allerdings optisch nochmal eine ganze Spur schöner als die anderen beiden. Also die Grafik-Taxis wäre grafisch absolut was für dich. Ein echtes
Brett. Aber liegt auch grafisch auf, liegt das wirklich ja, technisch oder meinst du einfach, weil das Setting ist ja so komplett
anders? Nein, technisch. Es sieht wirklich wunderschön aus. Es ist richtig, richtig
krass. Alien, echt?
Ja, ich fand's richtig krass. Also mich hat's zumindest am PC, ich weiß nicht, ob das, weil der wahrscheinlich lief's mit Raytracing oder so. Ich habe das einfach mal so genommen, wie er gesagt hat, highest Settings. Und es sah richtig gut aus, hat richtig Spaß gemacht, die ersten 10 Minuten. Und da hab ich mir gedacht, nee, den Scheiß kannst du nicht fertig spielen, weil das Gameplay wieder total stinklangweilig ist. Und sie halt gleich im ersten Ding, also die erste freie Mission quasi nach dem Tutorial landest du auf so einer Eisplatte. Ja, mit Schneesturm. Das heißt, du siehst ungefähr 10 Meter weit und du hast keine Karte, du hast keinen Wegweiser, du hast gar nichts. Und du musst irgendwo finden, wo du hin willst.
Das ist ja wie Big Walk eigentlich.
Ja, das ist total spannend.
viel Spaß damit. Du bist halt mal nicht an die Hand genommen. Hey, komm, oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Dann höre ich
dir
mal
auf. Oh, jetzt mag ich nicht mehr
spielen. Ja. Und dann ist die Steuerung schuld und so. Genau.
Nein, die Steuerung ist nicht schuld. Aber ich habe einfach mal eine Stunde immer noch nicht gefunden, was das Spiel von mir will.
Gaslighting Christian hier,
Wahnsinn. Nein, das Maximum, was ich tatsächlich in, ich glaube, einer Stunde probieren geschafft habe, war wieder am Ursprungspunkt rauszukommen, weil du hast de facto keine Orientierung. Es sieht alles gleich aus irgendwo und also das ist dann wirklich scheiße. Der Anfang ist richtig großartig, hat mich richtig motiviert. Ich mir dachte, boah, krass, 3 Third-Person-Spiele in einer Reihe, ja.
Ja, und wie gesagt, ich kann dich da durchaus verstehen, weil das ist auch als einer meiner Lieblingsgenre und da kann ich schon auch 2, 3 hintereinander spielen.
Ich habe auch im Genre kein Problem. Ich hatte nur bei Echoes of the End und Resonance, deswegen hast du meine Frage noch nicht ganz beantwortet. Das Resonance sieht halt vom Style her so ähnlich aus, dass ich deswegen da gar nicht drauf käme, das zu spielen. Aphelion hätte ich sozusagen eher dazwischen verstanden, weil es ein ganz
anderes Setting hat. Tatsächlich muss ich zugeben, ich habe Resonance einfach mal gestartet, weil es gerade auch im Game Pass ist.
Ah, okay.
Und hab mir gedacht, naja gut, nach Plague Tale Teil 2 wahrscheinlich erst nach einer halben Stunde eh keinen Bock mehr.
Okay, du hast sozusagen einfach mal getestet, weil es eh gerade neu released wurde im Game Pass.
Genau.
Ich schaue es mir mal an.
Okay. Ja, genau. Und dann bin ich halt voll drauf hängen geblieben.
Also keine bewusste Entscheidung. So, ich suche mir jetzt im Store ein Spiel, das genauso ausschaut wie das, was ich gerade eben durchgespielt habe.
Nee, absolut nicht. Das war eher so, dass ich mir dachte, so, das schaut schon sehr ähnlich aus wie das, was ich gerade gespielt habe. Ich versuch's mal. Also,
okay. Ja, Aphelion kam dieses Jahr im April raus. Hat echt auch keine so tollen Reviews bekommen. Ich glaube, mit ähnlicher Kritik, wie du es gesagt hast, Philipp. Ich kann mich erinnern, dass irgendwo habe ich mal im Podcast oder irgendwo gelesen, dass es technisch und so, es sieht irgendwie geil aus, ein geiles Setting, aber es ist spielerisch halt einfach nicht so gut. Und ja. Ja,
also war nicht die Rettung für Don't Not, genau.
Nicht unbedingt. Ja,
Spieler ist leider ziemlicher Griff in die Hose. Also
da genau, also bei Insert Moin, der Micha, der mocht's doch ganz gern, aber der ist auch echt
leidensfähig. Der Micha hat aber auch einen Geschmack, das muss man sagen. Was ja cool ist, aber der hat einen so komplett anderen Game-Geschmack. Der mag ja Games wirklich auch gern, die gar keiner mag.
Ja, genau.
Die auch wirklich objektiv schlecht sind, die mag er auch. Also das ist schon beeindruckend. Okay, Philipp, und da du ja wirklich, du bist ja wirklich unser Gamer hier, ist ja Wahnsinn, du hast ja nochmal was gezockt.
Ja, ich habe nochmal was angefangen.
Aber das war mal kein Third-Person, du hast also 3 Third-Person-Games gezockt.
Ja, und dann zwischendrin zur Auflockerung habe ich mal die eine oder andere Mission eines älteren Strategiespiels gespielt, nämlich Tempest Rising.
Älter?
Jetzt hat man wieder treiben. Tempest Rising ist, was, 2024?
25?
Echt? Ja, April, na gut, dann ist es noch nicht so alt.
Ja.
Wahrscheinlich hat sich's nur älter angefühlt, weil es halt wirklich Command & Conquer ist.
Genau, es hat halt ein altes Setting oder ein altes Vorbild, sage ich mal so.
Ne? Ein sehr altes Vorbild und es bleibt diesem Vorbild sehr, sehr treu.
Ja.
Finde ich. Also war jetzt zumindest mein Eindruck. Sie haben es ein bisschen verkackt. Die Harvester sind viel zu schlau. Ich meine, das war ja bei Command & Conquer so der Running Gag, dass diese Erntemaschinen total kacke waren und die sind hier halt nicht ganz so kacke. Ja.
Richtig, richtig. Aber es gibt auch Ernter natürlich. Das ist wirklich, ich habe die Demo gespielt damals, Philipp. Ich habe von beiden Parteien sozusagen die ersten 2 Missionen gespielt in der Demo und hast mir dann auch gleich gekauft, weil ich wollte schon die Vollversion spielen, ich kam nur irgendwie noch nicht zu und ich fand's halt, mich hat's halt voll abgeholt, weil ich einfach ein Command & Conquer Fan war. Wirklich super.
Ja, ging mir genauso. Also ich hab auch so gespielt, du fühlst dich im Prinzip sofort heimisch zum Teil. Sogar die Hotkeys, die ich von früher noch im Kopf hab, funktionieren.
Ja.
Und es ist halt wirklich, das Einzige, was mich da wieder total ärgert, Man hat heutzutage ja doch ein bisschen größere Monitore mit einer höheren Auflösung. Warum lässt mich dieses Kackspiel nicht weiter rauszoomen?
Mhm. Ach, das mit dem rauszoomen hat mich damals in der Demo, ich erinnere mich, auch genervt. Ich hab's drauf geschoben. Ich glaube, die haben Performance-Issues, wenn du zu weit rausgehst. Ich glaube,
naja, sie haben
so früh gelockt.
Sie haben bei der Frage irgendwo in so einem Ask Me Anything auf Reddit mal gemeint, aha, ja, das ist, damit das Spiel auch so funktioniert, wie sie sich's gedacht haben, damit man nicht zu viel Überblick hat. Weil sonst wäre das ja alles zu einfach und das wäre Teil des Balancings. Ich finde es total rum. Es ist so früh gelockt, dass es echt nervig ist. Ja.
Es ist früh gelockt, ich habe mich aber trotzdem so schnell dran gewöhnt, mich hat es schnell nicht mehr gestört, sagen wir es mal so.
Ja, das ist richtig. Ich habe das größere Problem, glaube ich, ich habe 4 oder 5 Missionen jetzt gespielt, immer mal so eine und dann wieder Pause. Mhm, das Problem ist, dass ich bei den längeren Missionen geht mir gerade im Moment ein bisschen die Geduld verloren. Also ich spiele das schon gerne, das macht schon Spaß, aber wenn ich dann mal so 1,5, 2 Stunden in der Mission drin bin, also die Mission, die 5. oder 6. oder wo ich war, die dauert schon einigermaßen lang und ich stelle da am Ende fest, ich habe strategisch was komplett verkackt.
Okay.
Dann habe ich
was manche Echtzeitstrategiespiele ja schlecht machen oder nicht so ideal machen, ist, dass du irgendwie eine Mission hast, eigentlich hast du schon alles gemacht und jetzt musst du halt noch warten, bis du irgendwie die 10.000 sonst noch was.
Nö, sowas nicht. Also tatsächlich.
Da kannst du ja den Speed hochstellen.
Mir ist tatsächlich eher ein bisschen der Zeitaufwand, der hat mich früher natürlich nicht gestört. Da habe ich so eine Mission, die 2 Stunden dauert, bis ich weiß, ob sie funktioniert hat oder nicht. Die habe ich auch 5-mal gespielt. Heute muss ich ehrlich sagen, habe ich da nicht mehr so richtig Bock drauf.
Aber gab es das echt so, also so früh schon, also in der 5. Mission oder so?
5. oder 6.
Dass du verzetteln kannst.
Da habe ich mich irgendwann mal total verzettelt. Das war sicherlich auch ein bisschen mein Fehler, ja, muss ich auch sagen.
Oh, ich würde so gerne wissen, was du da gemacht hast.
Ich habe irgendwelche Einheiten
verheizt. Ich habe nur Kraftwerke gebaut.
Sollen.
Ich habe nur Kraftwerke gebaut, keine einzige Einheit, weil ich wollte ganz
viel. Es war irgendwas Saudoofes. Ich bin über die eine Route zum Feind und er ist mir nebenher in den Rücken gefallen und ich habe es nicht rechtzeitig gecheckt, weil die Übersicht so kacke war. Irgendwas war es, wo ich mir gedacht habe, nee, das war.
Und deine Basis nicht abgesichert, oder?
Genau, wie? Die Basis war, sie war schon abgesichert, aber halt nicht unbedingt ausreichend. Und dann hatte ich halt dann irgendwie verloren und dann nach 2 Stunden habe ich mir gedacht, boah, jetzt muss ich nochmal komplett von vorne anfangen. So habe ich jetzt nicht so viel Bock.
So Zwischenspeiern und so gab es da nicht?
Nee.
Ja, macht er nicht Autosaves?
Nee, der macht, innerhalb der Mission, glaube ich, keine Autosaves. Also ich habe zumindest mal geladen und dann war ich wieder ganz am Anfang und habe mir gedacht, nee. Nee, okay. Also das ist mir, ich werde es garantiert wieder irgendwann in die Hand nehmen und so einzelne Missionen spielen. Das ist vielleicht das ganz Schöne dran. Die Lernkurve ist jetzt nicht so, dass du da dranbleiben müsstest, wie irgendwas, was irgendwie harte Muscle Memory fordert.
Ja.
Du kannst halt einfach fröhlich vor dich hinspielen. Aber es ist nostalgisch, ist es ganz geil. Ja, ich glaube, ohne Command & Conquer Nostalgie würde es mich jetzt wenig find am Ofen vor.
Nee, aber das haben sie ja sogar selber gesagt. Sie haben ja sogar selber gesagt, sie wollen wieder ein gutes Command & Conquer bauen. Das haben sie immer so sozusagen gesagt. Sie haben nur die Lizenz nicht.
Ja.
Weil ich habe damals auf Steam, als es rauskam, haben die auch so Livestreams gemacht. Gibt's ja bei Steams manchmal auf der Produktseite. Und da haben sie auch so drüber gesprochen und haben so Community-Fragen beantwortet. Und da kam eben auch die Frage, ob denn Command & Conquer so ihr Hauptvorbild waren. Und ich sagte, ja, im Prinzip eigentlich nur Command & Conquer. Sie haben nur versucht, ein paar Mechaniken in die Neuzeit zu heben. Und sonst haben sie halt sich sehr stark inspirieren lassen von Command & Conquer.
Ja, nee, also wie gesagt, es ist absolut kein schlechtes Spiel oder sowas. Das würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Das macht total Spaß. Ich spiele es auch garantiert noch mal weiter. Aber es ist nichts, wo ich jetzt tierisch mich reinnerden müsste und 3 Wochen lang nichts anderes spielen. Weil ich glaube, es sind gar nicht so wenig Missionen pro Seite.
Natürlich nicht.
Das ist das Schöne.
Hast du denn mal beide Seiten gespielt?
Nee, ich hab erst die eine Kampagne. Ich mache immer erst die Guten und dann die Bösen.
Na. Man muss natürlich immer erstmal beide Kampagnen anspielen und schauen, welche Seite ihm einmal schon mal viel besser taugt.
Nee, traditionell immer erstmal die gute Seite und dann die Bösen.
Okay. Ich fand
die Reihenfolge nach. Also ich habe auch StarCraft immer eine Fraktion schön getrennt von der anderen. Command & Conquer auch. Ich habe ja Red Alert, mochte ich doch mal einen Ticken lieber als das normale Command & Conquer. Und da habe ich es aber auch immer so
gemacht. Ich glaube, ich habe früher auch immer erst böse Seite gespielt. Jetzt bei der Demo war es halt geil, weil da hatte ich ja für beide Seiten jeweils 2 Missionen und deswegen musste ich ja im Prinzip beide Seiten spielen. Und fand es total geil, wie unterschiedlich sie sind. Das hat der Command & Conquer bei einigen Teilen schon sehr geil hinbekommen. Das war richtig gut und ich fand die böse Seite auf den ersten Blick, da kann ich mich noch dran erinnern, viel besser als die gute Seite. So rein vom Einheitendesign und so.
Das sind halt Mausspiele, gell? Also sowas würde ich gerne mal auf der PlayStation haben, aber da fehlt halt die Adaption.
Ja, das spiele ich auch am PC.
Geht halt nicht.
Ja. Immer wenn ich so ein Echtzeit-Ding auf der PlayStation mit Controller versucht habe, das ist also ich scheitere da dran.
Ja, ist ein Krampf, ja.
Ich habe die Muscle Memory mit den ganzen Einheiten auswählen über Tastatur und so, die habe ich immer noch so drin, die ist bei allen Spielen gleich oder ich stelle sie mir so ein. Nee, aber Tempest Rising, es hat sich jetzt ein bisschen zu negativ angehört, ich muss da nochmal eine Lanze brechen. Ich würde behaupten, nach dem Age of Empires ist das beste Echtzeitstrategie der letzten 15 Jahre. Was kam denn bitte sonst raus?
Ja.
Also dafür ist es schon geil, dass es so ein klassisches Echtzeitstrategiespiel gemacht hat.
Iron Harvest war doch noch so.
Iron Harvest,
glaube ich. Ich muss jetzt überlegen, weil ich bin da überhaupt gar nicht mehr drin.
Ich habe Iron Harvest
gespielt. Weil ich so wenig am PC spiele.
Ja. Iron Harvest angespielt. Das war mir zu wenig klassisch. Aber es ist, glaube ich, ein gutes Echtzeitstrategiespiel. Aber wenn man so ein klassisches halt möchte, mit dem typischen Basenbau und so weiter, da fühlt sich Tempest Rising einfach wie ein gemütliches Sofa an, in das man sich fallen lässt und einfach zockt. Aber der Philipp hat schon recht, also wenn eine Mission 2 Stunden dauert, finde ich das schon oft ein bisschen lang, ehrlich gesagt. Ja. Also die müssen griffiger sein.
Du musst dich drauf einlassen, weil ich kann nämlich tatsächlich auch, das konnte ich früher schon nicht, ich kann nicht mittendrin speichern und dann einen Tag später
Die
Mission einfach so weiterspielen, weil dann fehlt mir wieder jeder Gedanke, den ich mir vorher dazu...
Ich mag es nicht so. Ich muss aber sagen, also gerade auch bekommen in Conker, ich habe da selten auf dem normalen also ich habe relativ hohe Geschwindigkeit beim Singleplayer-Modus immer eingestellt gehabt. Mhm. Dadurch waren da die Missionen allgemein immer ein bisschen griffiger. Multiplayer interessiert dich gar nicht, oder? Bei dem Game?
Kann ich mal versuchen, aber ich da sind halt...
Ich bin da nicht so drin.
Bestimmt so Profis da, also dann kommst du da rein, die machen dich sofort fertig, glaube ich.
Das Problem ist, sobald du das Multiplayer spielst, musst du die Klickstrecken einfach... Also ich würde behaupten, so wenige wie das Multiplayer spielen, die dir das spielen, die spielen das ernsthaft. Ja. Dann musst du die Klickstrecken alle verinnerlicht haben. Dann musst du die alle drin haben. Sonst bist du zu langsam einfach.
Das glaube ich auch.
Ich war noch nie der Multiplayer, egal bei welchem von diesen Spielen.
Ich habe
früher alle geliebt, StarCraft, Warcraft, ganz selten mal. Ich habe ab und zu mal mit Freunden das gespielt, aber meistens waren sie dann doch eher schon.
Kennt einer von euch noch diese Ladder-Matches, die es damals gab, wo du quasi noch du hattest den Online-Multiplayer, es gab ja kein Ranking-System oder sowas. Und dann gab es eine Website, da hast du dann auf Ehre hast du deine Turniere eingetragen, hast Turniere ausgemacht, wir treffen uns da und da um 8 Uhr, da will ich spielen, kommt jemand und dann kam jemand rein und dann haben danach beide auf Ehre das Ergebnis eingetragen, wer gewonnen hat. Und da gab es dann Ranking, das habe ich eine Weile gemacht damals bei dem ersten Command & Conquer, das Online-Multiplayer, das war schon ganz geil.
Okay. Also wie gesagt, ich habe kompetitiver Multiplayer ist bei mir irgendwie durch. Das ist, frisst mir zu viel Zeit. Wenn, dann will ich da auch gut sein. Und wenn ich da gut sein will, dann muss ich da so viel Zeit investieren.
Das haben wir mit Battlefield verbraucht, deine Motivation dazu.
Ja, das letzte Battlefield habe ich sogar nochmal, da habe ich sogar in die Beta so viel Zeit reingesteckt und habe dann ja mir extra die Vollversion nicht gekauft, weil ich nicht die Zeit verbrennen wollte.
Ich kann mich erinnern,
Das war reiner Selbstschutz. Obwohl ich es gut fand, obwohl es mir echt getaugt hat, aber nö, irgendwie. Ist es gerade so, ich will lieber, ich habe es glaube ich im Chat auch schon mal geschrieben, ich will lieber mehr Singleplayer-Games, so wie du, eins nach dem anderen finishen und da irgendwelche Welten erleben, als dass ich mich dauernd in dasselbe Spiel jeden Tag wieder einlogge und mich da irgendwie hochkämpf. Nee. Apropos, jetzt müssen wir weitergehen zu einem Spiel, das ich würde mal behaupten, wir haben hier ein ganz klares Ranking. GTA 6. Es ist in aller Munde, es wurde viel dazu gesagt, wir werden es auch kurz abhandeln, aber wir müssen ein ganz klares Ranking mal aufbauen, auch bis November und danach, damit das jetzt auch jedem da draußen klar ist. Ich würde mal behaupten, in dieser Runde hier bin ich der am meisten sich auf dieses Game freut und der wahrscheinlich auch wirklich am meisten da drin abnerden wird und wahrscheinlich in ein paar Monate nichts anderes spielt als GTA 6, kann ich mir gut vorstellen. Danach, ich würde sagen, auf Platz 2 kommt der Tax, der auf jeden Fall sich in GTA 6 auch holen wird, allein wegen der grafischen Fidelity, oder? Die jetzt auch in diesem
Extended Look. Ich muss die Welt einfach begehen und für mich entdecken.
Genau.
Ob ich fischen gehen kann oder mir den Lack von Autos anschaue. Und einfach auch von der Story dann fasziniert bin. Und
allem, ja. Ich glaube, auf jeden Fall, du bist da auf jeden Fall auf Platz 2 und du freust dich auch drauf. Du hast den Extended Look bei Netflix ja auch direkt geschaut, ne? Ja, sagen wir gleich was zu. Dann würde ich sagen, auf Platz 3 ist dann in meinen Augen, obwohl er ja auch jetzt überhaupt kein, haben wir jetzt ein starkes Gefälle. Der Christian ist ja gar kein GTA-Fan. Aber Christian, ich würde sagen, du hast auch schon mal beim Zocken so gesagt, ja, spielen muss das schon, ne? Also irgendwie.
Ja, spielen muss man das schon irgendwann mal, aber ich glaube nicht im November.
Okay, krass.
Das glaube ich sicherlich nicht.
Und wer noch
nicht mal den Extended... Also es ist, glaube ich, schon ein heiß umkämpfter letzter Platz zwischen Fips und mir.
Ja, ich glaube, wer noch nicht mal den Extended Look ganz geschaut hat, ist, glaube ich, der Fips.
Das heißt nicht ganz, ich habe den nicht mal ansatzweise geguckt.
Bitte? Das war mit euch, also hier in der Gruppe war das schon richtig toll.
Aber das ist doch richtungsweisend.
Danach aber auch nicht nochmal angeschaut.
Man muss natürlich schon sagen, der Fips hat einen Nachteil natürlich, der Fips zockt ja eigentlich nur noch auf PC und da kommt er erst mal im November gar nicht raus. Also warum sollte er sich jetzt überhaupt irgendwas anschauen, was auf seiner Plattform gar nicht released wird?
Ich würde es mir aber auch nicht anschauen, wenn es auf...
Und das ist, sage ich dir jetzt... Und wenn, da wird es jetzt hier ein harter Fight, das ist pure Ignoranz. Weil das Videospielmäßig und was da an Production Value rüberfließt, einfach trotzdem was ist, was man sich, glaube ich, wenn man in dem Bereich sich irgendwie interessiert, mal anschauen sollte.
Ja, weißt du, ich sag ehrlich, also GTA hat bei mir dieses, es ist das gleiche wie bei Far Cry bei mir. Ich habe jeden GTA-Teil irgendwann mal gespielt und installiert. Jeden. Und ich habe keinen. Außer GTA 3. GTA 3 habe ich relativ lang gespielt. Aber alles, was danach kam, egal ob Vice City oder die Add-on-Discs oder was geht, irgendein GTA habe ich mal eine Weile gespielt. Aber GTA 4, GTA 5, genau wie bei Far Cry, ich installiere sie, ich mir, boah, das sieht geil aus, und nach einer Stunde habe ich keinen Bock mehr.
Ja, aber den Extended Look musst du ja gar nicht installieren, den musst du ja sozusagen nur anschauen. Ja, und also im Prinzip dieses ganze...
Game, das mich nicht interessiert.
Ja, aber nee, es geht eher um diesen Bass drumherum. Das ist einfach, Medienereignis. Das ist ein Medienereignis. Habt ihr diese Zahlen mitbekommen, wie viele Leute vorhaben, in USA am 19. November Urlaub zu nehmen? Also erstmal legalen Urlaub.
Oder krank werden.
Da kommen dann noch alle dazu, die krank machen an dem Tag.
Verschollen sind.
Es gibt Schätzungen, dass das Bruttosozialprodukt um 1 Milliarde geschwächt wird in Amerika wegen diesem
Release. Wegen einem fucking Game Release. Schon beeindruckend.
Ja, Hauptsache dem Richtigen wird die Schuld dafür gegeben. Dann ist alles okay.
Aber tatsächlich ist es doch ein technischer Generationssprung. Also so wie jetzt dieser Trailer ausschaut, wirkt es ja schon so, als wäre es die Vorankündigung, so wie nächste Titel aussehen können oder auch vielleicht lange Zeit diesen Look.
Also ich weiß ja nicht, also das sind halt, da schlagen ja schon auch zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde das auf der einen Seite ja schon auch beeindruckend, wenn das wirklich auch PS5-Plane war, was da gezeigt wurde mit 30 Frames. Es ist echt irre von den Landschaften und sowas alles. Aber die Erwartungshaltung kann doch nicht sein, dass jetzt jedes Spiel so aussehen wird. Es kann doch nicht sein. Ich will auch nicht nur noch solche Spiele haben.
Ich sag sogar noch eine Sache. Ich behaupte sogar, dass das war jetzt schon auch high polished. Ich will auch nicht wissen, wie viel alleine die Produktion dieses Extended Looks gekostet und Zeit gekostet hat, dass das alles so in sich greift. Ich glaube nicht, dass groß gefaked wurde. Ich glaube, das war wirklich PS3, weil sie haben Trailer verglichen und so. Und das hat sich seit dem ersten Trailer sehr stark angeglichen. Und man hat jetzt schon gesehen, okay, da sind wir unterwegs. Wir dürfen nicht vergessen, und das wurde bisher auch zumindest noch nicht dementiert. Es schaut so aus, als wäre es auf allen Plattformen, auch auf einer PS5 Pro, auf 30 Frames gecapped, was schon für mich persönlich
ein Down ist. Ich glaube, es gibt keine PS5 Pro Special-Dings, das glaube ich nicht.
Genau.
Deswegen, also ich glaube, das wird eine Version geben.
Es wird eine Version geben für alle.
Ich glaube auch nicht, dass sie, das siehst du halt auch, die interessiert auch nicht, dass sie noch eine PS5 Pro Enhanced rausbringen, weil, wie du schon gesagt hast, Red Dead Redemption 2 gibt es noch nicht mal einen
60-Frames-Modus. Nein.
Keine PS5-Version. Es gibt
neulich einen, übrigens gelesen,
egal ist.
Neulich übrigens gelesen, dass sie deswegen ein bisschen über Kreuz mit Sony gerade sind, ne? Weil Sony darauf besteht.
Klar, weil Sony natürlich jetzt das Problem, also erstmal, jetzt hat es ja ausgelöst, dass irgendwie da die ganzen PS5 und PS5 Pros vergriffen sind, weil jetzt die Leute auf die Idee kommen, oh, das neue GTA kommt raus, oder brauche ich ja eine PlayStation, die muss ich mir jetzt kaufen. Okay. Ja. Aber der Punkt wird halt der sein, Sony hätte natürlich schon gerne, dass sie sagen können, auf unserer PS5 Pro läuft es am besten von allen. Jetzt sieht es aber eher danach aus, es wird es einfach auf allen Konsolen, wie der Christian, du hast es schön gesagt, es wird einfach die gleiche Version für alle geben. Auf der Xbox One S habe ich keine Ahnung, wie sie das hinkriegen. Vielleicht drehen sie da noch ein paar Sachen runter. Aber an sich wird das Ding halt einfach erstmal geschippt. Bei den Vorbestellungen, was sollen die sich denn scheißen? Die können auch in drei Jahren, vielleicht manipulierte Version bringen, aber dann muss es ihnen schon einen Mehrwert bringen, weil ganz ehrlich, die machen jetzt den Reibach ihres Lebens und ich glaube, es wird trotzdem gefeiert. Und ich werde es auch, ich werde mich halt an 30 Frames wieder gewöhnen. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts.
Ja, ich meine, du, ganz ehrlich, also ich meine, mit GTA beziehungsweise Rockstar in dem Fall hat sich halt Sony einen Partner gesucht, dem sie nichts erzählen können. Ja, weil im Zweifel sagt halt Rockstar, ja gut, fick dich, dann ist halt deine Plattform nächstes Mal die letzte, auf der es kommt.
Das ist aber halt auch, das ist halt auch irgendwie das Geile an Rockstar, dass die halt wirklich, die machen halt ihr Ding. Und jetzt auch, wie lange sie da allein schon dafür gebraucht haben, dieses Game rauszubringen. Und es wird halt trotzdem rasieren ohne Ende. Einfach ja, erstmal also über die Verkaufszahlen.
Für mich bleibt es als Game, ich weiß, da wird mir nur der Christian hier vielleicht zustimmen, es bleibt für mich overhyped.
Kannst du auch die Meinung kannst du haben, mir ging es ja eher darum, dass du den Extended Look mal anschaust, um einfach mitreden zu können, weil es gibt ja auch
Social Media. Das würde ich schon, an deiner Stelle, weil da bin ich halt auch, also da lasse ich mich auch mitreißen. Ich fand das in der Gruppe gucken extrem toll. Ich habe danach nicht mehr viel, ich habe das mir nicht nochmal angeschaut. Ich habe ab und zu mal so ein YouTube-Short, wo sie so ein paar Details dann rausgezogen haben.
Ja, sowas ist ja dann
meistens witzig. Meistens, die der Peter geschickt hat, die habe ich
selber nicht gesehen. Ja, das schaue ich mir schon auch an.
Aber du hast schon recht. Also ich meine, aber wer auch diese Extended Game, dieser Hype drumherum, das kann ich nicht verstehen. Es ist halt ein weiteres fucking GTA. Es ist nichts anderes. Es ist halt einfach nur ein GTA.
Ja, aber das
ja, du wirst halt Basketball werfen können. Wow, ja.
Aber die Fanbase
in Yakuza kann ich ein RC-Racing machen mit kleinen ferngesteuerten Autos. Wie geil ist das?
Das ist ein Hype, der sich so selbstständig. Man muss sogar sagen, man muss sagen, seit Red Dead Redemption 2 hat aus irgendeinem Grund auch so einen Heldenstatus bekommen. Es kommen irgendwelche Spiele raus, wo man sagt, boah, geil, hier die Grafik und so, und dann kommt immer irgendjemand um die Ecke und sagt, schau mal, das war schon in Red Dead Redemption 2 viel besser als in dem Game. Ja, aus irgendeinem Grund, obwohl Red Dead Redemption 2, ich habe den Singleplayer durch und ich fand es echt nur mittelmäßig. Auch damals, das war glaube ich sogar schon während der Geekzone-Zeit, kann auch davor gewesen sein. Hey, das waren so lange Wege alles, es war alles irgendwie so langgezogen. Ich konnte es schätzen, mit welcher Feinheit und welchem Detailgrad die dieses Spiel machen. Das finde ich bei GTA und jetzt auch in diesem Extended Look so geil. Der Detailgrad ist halt so schön. Du kannst halt einfach irgendwo hin.
Das ist erst seit Red Dead Redemption.
Man muss auch sagen, diese grafische Finesse ist auch erst seit Red Dead Redemption 2. So, weil nämlich ein GTA 5 und auch ein Red Dead Redemption 1, die haben immer noch damit gespielt, dass die Characters so einen leicht comicartigen Look hatten, einen leicht nicht 100% realistischen. Ja. Dieses 100% realistisch Ding, das haben sie sich durch Red Dead Redemption 2 irgendwie jetzt eingekauft. Machen sie jetzt in GTA 6 auch. Und das wollte ich dir noch sagen, Christian, weil daher kam ich. Du hast gemeint, jetzt auch, dass es so geil aussieht und so. Ich behaupte, es gibt jetzt schon Singleplayer-Games, die halt sehr schlauchig sind möglicherweise, die auch da rankommen. Und es wird in kürzester Zeit genug Singleplayer-Games geben, die auch daran kommen, die nicht Open World sind vor allem und dadurch ja viel mehr Möglichkeiten haben, halt so eine Grafik oder annähernd so eine Grafik mit 60 Frames zum Beispiel auszusteuern.
Ja.
Für ein Open World Game ist es einfach nur pervers, was wir da gesehen haben. Ist es
ganz ehrlich, also jetzt unabhängig davon, ob ich das Spiel an sich mich irgendwie auch nur im Ansatz interessiert oder nicht, ich finde, Rockstar ist technisch, kannst du denen nicht viel vormachen. Ja, ich würde jetzt sagen, wenn du dir heute ein Cyberpunk oder irgendwas mit den Mods und irgendwas anguckst, das sieht für mich persönlich genauso gut aus, wenn ich die Videos vergleiche. Ja? Aber du kannst ihnen technisch einfach nicht viel vormachen. Technisch sind die richtig cool. Die haben Spaß an so Details. Und die haben
sich aber eigentlich das aber auch zu welchem Preis.
Also ja, die haben sich aber halt, Christian, die haben sich halt einfach da so eine Fanbase erarbeitet und das ist so ähnlich wie, du hast halt auch die Rockstar-Fanboys, ja. Du hast genau wie du die, was weiß ich was, Sony, Apple, irgendwas Fanboys hast, Rockstar könnte jetzt das letzte Drecksspiel abliefern und sie würden es hochhypen und feiern.
Ja, ja. Aber jetzt redet mal das Spiel nicht so schlecht. Ich glaube, das ist wirklich ein Meilenstein.
Ich sage ja Tax, wir zwei,
eins und zwei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch der Markt beobachtet. Und dann wird der Markt sich das angucken und sagen,
ja, aber hast du eins für das 100-fache von dem Budget? Tax.
GTA 1 habe ich nicht gespielt, aber ich glaube GTA 3, GTA 4, ich habe es am PC noch gezockt.
Ja, 1 zu 1, Top-Down kannst du ja weglassen, aber nee, also genau, 3 habe ich auch wieder Philipp noch viel gespielt, dann wollte ich mal Vice City wegen dem Setting. San Andreas hat mich null gereizt. Das Vierer, das hat mich gar nicht interessiert. Das Lost and the Damned habe ich gespielt. Das habe ich versucht. Das habe ich nach 3 Stunden intensiven Lieben Wollens weggeschmissen, ja, weil die Steuerung und das Schießen und so beschissen war, dass ich es nicht ertragen habe. 5, wie gesagt, da wird der Fips zwar immer verarscht, aber ich bin genau beim selben Tutorial-Mission kläglich gescheitert.
Mit ich habe nur zuerst zugegeben. Das ist
ein beschissener Scheißdreck und habe es nie weitergespielt. Ja, so schaut's aus. Red Dead Redemption 2, nachdem ich bei einer Mission zum 5. Mal rausgeflogen bin, weil ich rechts ums Pferd rumgegangen bin und nicht links, wie der Entwickler es wollte, Mission gescheitert, ja, dann
fickt ihr euch doch. Okay, das ist dann nicht so.
Tatsächlich, das Einzige, was mir gerade auffällt, das einzige Rockstar-Game, das ich jemals durchgespielt habe, war Red Dead Redemption 1.
Ich auch, Fips. Hey, howdy, Partner. Sehr gut.
Das habe ich durchgespielt und sogar den Zombie-Modus habe ich noch ausprobiert.
Me too. Undead Nightmare. Mega gut.
Ja. Genau. Aber das fand ich okay. Wobei auch da muss ich sagen, die Steuerung war damals schon elend, aber ich habe es
ja halt aber gespielt, genau, aber durch diesen Dead-Eye-Modus und so, das war alles okay.
Ich wollte über das Thema gar nicht mehr reden. Das wird richtig toll im November tags, weil die beiden spielen es eh nicht. Dann können wir einfach Geschichten
erzählen. Ja, genau.
Thema Steuerung gebe ich euch sogar recht. Wo die Steuerung endlich echt richtig gut wurde, war mit der GTA 5-Version, die für die PS5 kam, wo es dann auch diesen Ego-Modus gab. Seitdem haben sie irgendwas geändert und sie haben ja auch schon ganz vollmundig behauptet, dass sowohl das Autofahren als auch das ganze Gameplay, Waffen-Gameplay und so im 6er ja komplett vom Grund auf endlich mal angepasst wurde, wo sie wohl selbst, in irgendeinem Post war das ganz witzig formuliert, wo sie wohl selbst erkannt haben, dass man da mal was optimieren kann. Mhm. In Red Dead Redemption fand ich es auch immer relativ schrecklich, so das ganze Waffenhandling und so, ja.
Es war nicht besonders gut, ja, aber irgendwas hat mich an dem Spiel richtig gereizt.
Ja. Und ich zeige, sage ich euch trotzdem, jetzt zeige durch, so wie ich das Spiel spielerisch nicht so gut fand, das Storytelling und die Atmosphäre, die sie schaffen, das Ende war schon wirklich krass. Also da bin ich schon tiefer gerutscht in meinem Sessel. Und auch GTA 5, die Story, die sich dann entspannt, ist auch geil und auch die wird zum Ende viel tiefer, als man meinen mag bei diesem doch sehr humoristischen Game. Und deswegen glaube ich, die Sechser wird, da werden sie bei der Story und bei dem Thema nochmal ordentlich was raushauen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich da was ganz Cooles überlegt haben.
Auch ein paar Sachen Twists nachgerüstet und so. Werden und Co.
Ja, genau. Ja, wir werden berichten. Bis November gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr allzu viel zu sehen. Warum sollten sie auch? Ne, sie haben jetzt diesen Extended Look mit weiß ich wie viel Netflix-Zusehern. Das waren ja auch, 30 Millionen oder was hatten sie? Ich weiß es gar nicht. Es kam 6 Stunden später auf YouTube. Dafür haben relativ viele direkt bei Netflix geschaut.
Ich habe es tatsächlich auch nochmal auf YouTube angeschaut. Und dann wollte ich es ja vom Server mir runterladen, um da jedes Pixel zu zählen. Aber der Server war überlastet.
Was ich ganz geil finde, dass sie es anbieten. Also sie bieten an, dass du dir das sozusagen in Full Quality runterlädst und dann nochmal in Ruhe anschauen
kannst. Ich finde, das schafft Vertrauen, weil das irgendwie ehrlich ist.
Also ich gehe davon aus, dass das, was wir gesehen haben, sehen wir auf unseren Heimkonsolen, was ich echt krass finde auf einer PS5. Aber 30 Frames, da werde ich auch berichten, wie es mir damit geht. Und du auch, Tax. Ich glaube, 30 Frames hat auch bei dir so ein bisschen eine Hürde, die es erstmal nehmen muss.
Ich habe noch eine technische Erklärung dazu. Seitdem der Fernseher tatsächlich ein paar Millimeter gewachsen ist, fällt mir bei OLED auf, dass geringe Frameraten stärker flackern. Also es hat jetzt vielleicht nichts mit dieser Motion-Interpolation zu tun, aber es ist ein signifikanter Unterschied. Schaue ich etwas auf einem, Tablet, iPhone 24, 27, 46, 65 Zoll an. Und ab einer gewissen Bildschirmgröße ist einfach der Weg, die Distanz, die sozusagen die Pixel zurücklegen, da ist die Bewegung einfach physikalisch fürs Gehirn vom Menschen deutlich
sensitiver. Aber die Distanz ist, also bis der Bildschirm größer wird,
ist
ja die Distanz genauso weit.
Weil die,
bis auf die paar Zentimeter, weil sie links oben und rechts oben
ein bisschen weiter. Ja, vielleicht sitze ich dann doch zu nah an dem Fernseher gerade. Genau.
Da kommt vom Tag so ein Foto einen Meter davor.
Genau. Ich setze mich ja manchmal im Küchenstuhl direkt davor. Also ich freue mich auch, das war ja mein Kommentar, das darf gerne mal die Konsolenentwicklung für die nächsten, ich weiß nicht, wann die neuen Geräte kommen, in 5 oder 8 Jahren.
So schnell kommt da nichts bei den Preisen.
Ja, ich glaube auch, also in den nächsten 10 Jahre.
Dabei und auch was ich in einem anderen Cast noch ganz schön fand, es wird möglicherweise das letzte Videospiel in dieser Größe sein, das komplett zu 100% von Menschenhand gemacht ist. Das fand ich, das haben sie ja auch extra nochmal gesagt. Wir arbeiten komplett, weil, klar arbeiten sie komplett ohne AI. Zumindest im Endprodukt, was sie wirklich in ihren Toolchains und so weiter machen, sollen sie machen, wie sie wollen. Aber im Endprodukt, in der Kunst, die vorne ist, ist davon nichts. Ich weiß nicht, ob nochmal so ein Game in dieser Größe mit diesem Preisschild sich wirklich jemand antut, ohne da vorne auch mal ein paar Assets und so weiter einfach generieren zu lassen.
Ich glaube, meine Theorie dazu wäre ja, weil ich gerade was das künstlerisch-kreative angeht, gerade ein bisschen den Eindruck habe, dass da diese KI-Geschichten so viel Gegenwind kriegen.
Ja, aber nicht irgendwann wird es einfach nicht mehr hinterfragt, ob es das ist oder nicht.
Das glaube ich nicht. Na, das zumindest nicht so schnell. Also,
naja, das war bei allen Entwicklungen
so. Das ist noch nicht rum.
Ne? Ja.
Ich hoffe,
okay, wir werden auch nur gut sprechen. Ja, jetzt müssen wir auf die Tube drücken, merke ich gerade. Ich mache mal mein Fazit zu 007 First Light relativ schnell. Tax, weil dann kriegen wir von dir nochmal ein finales Fazit zum Game. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das James-Bond-Spiel. Tax, du bist ja, glaube ich, in Chapter 7 von 10. Das hast du uns ja heute in der Pre-Show punktgenau
offenbart. Es fühlte sich ja so an, als wäre ich schon viel weiter, aber das macht nichts. Ja.
Genau, es hat insgesamt 10 Chapter. Ja, ich habe es jetzt durch. Und war ja, als ich das letzte Mal davon berichtet habe, wirklich sehr angetan von dem Spiel. Ich kann jetzt sagen, ich war dann irgendwann froh, als ich durch war. Aus einem einfachen Grund, das Game, ihr erinnert euch noch, das war auch in den ersten Trailern so, man hat ja, wenn man da als James Bond irgendwie ein Anwesen betritt, mehrere Möglichkeiten, gehe ich jetzt direkt durch die Vordertür, baller alle um oder schleiche ich mich außenrum, suche ich mir irgendwie einen Weg, Wachen abzulenken. Da gibt es zig Möglichkeiten, gerade in der ersten Mission das zu tun. Du erinnerst dich, Tax, Gartenschlauch und Gartensprenger anmachen und dann ist eine Wache abgelenkt und so weiter und so fort.
Bleibt ja auch ein Element im Spiel, also dass du dann Leute sozusagen blendest oder ablenkst.
Genau.
So, das ist immer schön,
diese Interaktion. Problem in Anführungszeichen ist jetzt, dass es wirklich so ist, dass es eigentlich bis zum 10. Chapter nicht viel Neues dazukommt bezüglich dieser Mechanik. Mhm. Also, dass ich sogar an Locations und mir denke, warum ist jetzt da ein Gartensprenger? Ich auf einmal wieder die Möglichkeit, einen Gartensprenger anzumachen oder einfach einen Papierkorb halt in einem Hochsicherheitsgebäude einen Papierkorb anzünden kann, damit dann dort eine Wache hinläuft und sagt, oh, hier brennt der Papierkorb. So, das Feuer ist gelöscht und dann wieder zurück an ihren Platz geht. Also da das
klingt mir jetzt fast ein bisschen zu sehr nach Hitman, ne? Also.
Aha. Und da kommt, glaube ich, wollte ich dich fragen, Philipp, da kommt wahrscheinlich Hitman ein bisschen durch.
Also das klingt arg danach, weil das ist das, was mich bei Hitman irgendwann dann auch immer gelangweilt hat, dass du im Prinzip wirklich immer die gleichen Mechaniken hast, die du, also auf der einen Seite ist es schön gewesen, weil du deine Strategien halt perfektionieren konntest.
Ja, ja.
Aber das musstest du an dem Punkt auch wollen, weil im Prinzip die grundlegenden Mechaniken haben sich auch bei Hitman nach der ersten Mission eigentlich nicht mehr maßgeblich verändert. Das waren halt mal andere Sachen. Du hast halt mal eine Flasche geworfen und mal hast den Blumentopf geworfen.
Richtig, richtig. Ja. Und also was weiterhin was toll ist, ist das ganze Set-Design, die Umgebung, typisch James Bond immer an einer anderen Location. Obwohl ich mir auch da nach dem Spiel, muss ich sagen, ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht hätte hier und da. Ja, also da wiederholen sich manche Locations auch so ein bisschen. Ich bin nicht vollends begeistert. Ich sage immer noch, es ist für so ein Game, wo es ja viel Gegenwind auch gab, es ist gut in dem, was es tun will, aber es ist nicht mehr. Es ist kein, es ist auch nicht im 10. Chapter oder so, dass ich mir denke, boah, jetzt ist passiert da nochmal was ganz Unerwartetes, auch bezüglich der Mechanik. Die Story ist halt James Bond pur, ja, da muss man drauf stehen oder nicht. Ja, es gibt die Bösen, die man nicht tot zu kriegen sind und so weiter und so fort, man kennt's ja. Setting schön, technisch ist es ganz gut, allerdings muss ich auch sagen, ich habe auf die Dauer auch mit dem Waffen-Gameplay und auch mit den Faustkämpfen, irgendwann ist mir die Lust ausgegangen. Vielleicht war es ja, Abwechslungsarmut, Philipp. Also das kann echt sein. Mhm. Ich gebe es zu, ich habe es, glaube ich, ab Chapter 6 oder 7 immer gleich gespielt. Ich wollte nämlich dann die Story erleben und habe dann einfach immer gleich gespielt. Ich habe immer die gleichen Sachen mit Ablenkung gemacht. Ich habe immer bei den Schussgefechten, ja, habe ich halt alle umgeballert oder relativ früh geballert. Ich wollte eigentlich durch die Story durch. Und da steht sozusagen dieses Gameplay, das eher ein bisschen darauf ausgelegt ist, hey, das spiele ich jetzt nochmal, das versuche ich jetzt nochmal besser zu machen oder so. Das steht da im krassen Widerspruch zu der Story, die ja stringent erzählt ist. Und du willst ja eigentlich, entweder du willst die Story stringent erleben oder du erlebst halt jeden Abschnitt zigmal, weil du halt versuchst, diese Szene gut zu meistern.
Also vielleicht nehme ich nicht so ernst. Also noch stört es mich nicht, würde ich sagen. Ich bin nach wie vor öfters überrascht, weil die Szenen so bombastisch groß sind. Vielleicht erfreue ich mich deshalb und nehme es nicht so ernst, dass es die James-Bond-Simulation ist.
Ja, die Szenen sind zwar groß. Ich nehme
das nicht wahr. Also es ist zwar so ein James-Bond-Setting und ich finde auch den Chronographen und diesen Radar links unten, das ist schon unheimlich gut artistisch umgesetzt, aber es ist hat nicht diesen Ernst von einem James Bond. Also man hätte das Spiel auch ernster irgendwie bauen können.
Nee, ich sage anders. Es hat nicht den Ernst, die Ernsthaftigkeit eines 100% kompetenten Videospiels. Das ist mein Hauptproblem.
So.
Es weiß manchmal nicht genau,
ob es jetzt ein Film ist. Was lizenzieren wir jetzt?
Ob es jetzt ein Film zum Erleben ist oder ob es wirklich ein gutes Videospiel sein will. Ich glaube, es wäre sogar schlauer gewesen. Ich hätte es auch auf Story Mode gespielt. Ja. Weil dafür, ich spiele es auf dem normalen Modus, muss ich mich dann doch oft zu sehr ins Zeug legen bei den Gefechten, dass die irgendwie noch einigermaßen erfolgreich sind und dann denke ich mir schon, eigentlich hätte ich das jetzt gerne nochmal probiert. Aber wenn ich es nochmal probiere, dann muss ich mir nochmal die Zwischensequenz anschauen, dann haut's mich so aus der Story raus. Und das ist so mein Hauptproblem. Also, wenn ihr reines James Bond Feeling wollt, sage ich, holt euch das Spiel, aber spielt's am besten dann im reinen Story Mode. Wenn ihr eher so ein Hitman Game wollt, funktioniert es wahrscheinlich auch, aber dann geht davon aus, dass ihr halt diese so Twists und sowas halt mehrfach spielt, damit ihr eure Spielweise optimieren könnt. Weiß ich nicht, ob es das wert ist. Also
es ist erstaunlich interessant, dass du das sagst, weil das war so bei mir so ein bisschen die Befürchtung, wo ich gehört habe, dass das Studio das macht. Mhm. Ich mir gedacht, wenn sie da zu sehr bei der Hitman-Formel bleiben, dann funktioniert das mit zu viel Story nicht.
Ja, und dann kommen noch leider dazu eine letzte Sache, gibt es das bei Hitman auch, du hast dann, die Missionen sind halt oft so aufgebaut, du kommst zu irgendeiner Location, dann ist da erstmal gar nichts los, dann musst du ganz dämliche Fetch-Quests lösen, bringe diesem Gast dies, das und jenes und irgendwann bricht das halt dann
die Action los. Könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Okay, und irgendwann bricht dann halt die Action los, das ist so, das machen so Games wie Uncharted und so weiter auch, aber halt tausendmal cleverer und an der Stelle... Nein. Mhm. Tax, ich glaube, da warst du noch nicht. Da kommst du, glaube ich, am achten Chapter dann hin. Da hast du so dämliche Fetch-Quests erstmal, bis irgendwas passiert. Da läufst von A nach B und dann bringst du dem das und dann bringst du dem das.
Ja, das habe ich auch schon beobachtet. Und ich habe auch irgendwie vorher irgendwie 40 Gegners fertig gemacht und dann scheitert es, dass ich dachte, oh, ist das Level jetzt kaputt? Muss ich das resetten? Wo ist diese scheiß Keycard? Und ich versuche dann irgendwie Radio, diese Keycard, diesen Typen zusammen und da liegt die irgendwo rum und denke ich mir, mein Gott, sagt's mir doch Bescheid. Also die ganze Action ist vorbei und denkst, du bist durch und dann musst du halt irgendwo liegt diese Keycard, um in den nächsten Raum zu kommen. Ja.
Ihr bestärkt mich jetzt gerade in den Plan, das Spiel erst zu kaufen, wenn ich es irgendwie für einen Zwanni kriege, weil ich wahrscheinlich an einem gewissen Punkt enttäuscht sein werde.
Ja, oder du magst es halt schon, weil du so die Hitman-Formel dann halt auch magst. Inszeniert ist es toll.
Hitman-Formel, ja, aber auf Länge trägt die für mich auch nicht so richtig gut.
Dafür ist das Spiel echt nicht so lang, das ist, weil du es gerade sagst, das hat, glaube ich, nur so 12 Stunden. Ich glaube, länger war ich auch nicht beschäftigt insgesamt.
Ja, deswegen mal ausprobieren, wenn ich es irgendwie für 20, 25 Euro kriege oder so. Ich meine, jetzt kommt die nächste Zeit genug.
Ja, eben. Aber nicht mehr so ein Must-Play, wie ich es vielleicht am Anfang dachte. Ich würde es immer noch so eine 7 von 10 geben. Tax, schau mal, wenn du durch bist, was du dazu sagst.
Ja, gerne.
Und ob das vielleicht beim einen oder anderen dann doch in den Best-of-Listen landet. Schauen wir mal. Christian, wir zwei waren wandern. Ne?
Ja.
Wir haben uns gedacht, wir ziehen uns nackig aus, malen uns gegenseitig bunt an.
Reitbandteil, genau.
Und gehen
wandern. Lümmelrot.
Wir haben sogar noch
Lümmelrot angemalt.
Wir haben sogar noch drei andere Jungs mitgenommen und waren dann zu fünft wandern. Sogar schon mehrfach. Ich glaube, 3 Sessions oder so hatten wir schon. In Big Walk, einem Spiel, das enorm durch die Decke ging, als es dann rauskam. Bevor es rauskam, glaube ich, wurde es von vielen einfach ein bisschen belächelt. So, sieht lustig aus. Das sind so Strichmännchen in einer relativ realistischen Umgebung. Ja, wird schon irgendwo, wird schon was Nettes, so irgend so ein Koop-Ding sein. Ich hatte das ja ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Radar vorher, dass das wirklich was für uns sein könnte. Erst als so langsam sich mehr Berichterstattung drum ergab, auch zu den Reviews und dann gesagt wurde, was es denn eigentlich ist, dass es ein eigentlich so ein Walking-Sim-Game ist in einer Welt, wo es darum geht, zusammen Rätsel zu lösen, Bereiche freizuschalten in dieser Welt und einfach zu lösen, was ist eigentlich das Rätsel überhaupt in dieser ganzen Welt. Ich glaube, wir wissen bis heute noch nicht, Christian, was eigentlich unsere Hauptaufgabe ist. Sondern okay. Das ist eigentlich das Nette dran. Man kommt in dieses Game rein, ist in so einem Hub, trifft sich da, hat einen Proximity-Chat, was wunderbar ist, weil man natürlich sich nur hört, wenn man auch in der Nähe des anderen ist. Und wenn man, wir haben auch festgestellt, wenn man sich wegdreht, wird die Stimme auch ganz schnell leiser, was am Anfang echt schwierig war für mich. Ich habe manchmal einfach geredet und habe gemerkt, oh, die anderen sind ja ganz woanders, die haben jetzt gar nichts davon gehört, was ich gesagt habe. Ganz
genau.
Das ist halt auch.
Aber es ist dann auch echt gut, wenn du dann so, keine Ahnung, du stehst gegenüber auf zwei Hügeln und brüllst dir dann so Sachen zu. Also es ist dann wirklich, du schreist
so
dann auch
echt witzig.
Das Mikrofon rein. Peter, war das jetzt richtig?
Und so, ja. Und das Sounddesign überhaupt, oder? Weil du gerade sagst, auf Hügeln, wenn du in der Schlucht bist, dann hörst du so komische Echos um dich herum, wenn die anderen noch oben sind und so. Ey, das ist beeindruckend gut, aber um nochmal zu sagen, also wir landen da ja, zu fünft, alle sind so lustige Strichfiguren und dann geht's halt los. Und wir wussten da ja noch gar nicht, wir wussten nur, das ist so eine Welt, so eine Rätselwelt, da gibt's wohl so Rätsel und ja, dann laufen wir da mal. Dann finden wir so Kugeln, die man heller machen kann und haben uns ganz schnell eigentlich unseren eigenen Weg gebahnt. Wir haben gesagt, hey, die Kugeln, die machen wir jetzt an, dann wissen wir, dass wir da schon mal waren und so weiter. Hey, cool, es wird Nacht, die Kugeln machen Licht, ja, dann sehen wir was. Oh, in der Nacht sieht man ja sonst gar nichts und so weiter und so fort. Kommen dann bald zum ersten Rätsel, stellen dann auch auf einmal fest, das Rätsel, ja, das löst sich eigentlich ganz schön. Und dann kriegen wir irgendwie so einen komischen, ich nenne es mal Kegel. Christian, es schaut aus, wir nennen es eigentlich anders, aber es sieht aus wie ein Kegel. Mhm. Ja. Und dann stellen wir fest, hey, cool, da vorne, da kann man den Kegel reinlegen und da sind ja noch vier Mulden für vier weitere Kegel. Ja, egal, wir gehen weiter. Oh, wir kommen in die Tür nicht rein, da braucht man einen Schlüssel. Und dann entspinnt sich irgendwann so, wir müssen wahrscheinlich diese Rätsel lösen und dann kriegen wir vielleicht, und dann kommen wir da weiter. Und so lernten wir dieses Spiel. Und so war es bei uns auch. Wir haben wirklich zusammen das Spiel gelernt, was wir eigentlich tun müssen. Und ich behaupte, in der ersten Session, in der zweiten, eigentlich auch in der dritten, wir haben so viel gelacht. Es gab einfach so, von Haus aus dauernd irgendwelche kuriosen Szenen. Am Anfang ging es los, weil keiner so richtig Ahnung hatte. Dann ging es irgendwann los, dass sich der Erste, man findet dann auch Gegenstände, die man auch dauerhaft behalten kann. Der Erste hat sich in einen Laserpointer verliebt, ne? Also wirklich verliebt. Diese Person, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, war immer darauf erpicht, den Laserpointer rumzunehmen und mit dem Laserpointer durch die Gegend zu zeigen. Es war natürlich ein riesengroßer Spaß, als wir auf einem hohen Turm waren, lieber Philipp, dass man der Person den Laserpointer klaut und den einfach runterwirft. Die Person ist schneller nachgesprungen, diesen Laserpointer zu suchen, wie wir schauen konnten, und hat ihn tatsächlich gefunden. Oder Walkie-Talkies sind auch ein wichtiger Teil, ne, Christian? Ich habe schon gesagt, man hört sich ja nur, wenn man nah beieinander steht. Jetzt sind wir aber fünf Leute und natürlich manche Rätsel sind darauf ausgelöst, dass man sich auch mal aufteilt. Deswegen findet man relativ früh im Spiel auch zwei Walkie-Talkies. Ich weiß auch gar nicht, ob es mehr gibt, aber ihr könnt euch vorstellen, diese Walkie-Talkies sind Gold wert. Dürfen wir auch echt nicht verlieren, Christian. Ich glaube, wenn wir da eins verlieren, dann ist es dauerhaft
weg. Nee, Walkie-Talkie muss sein.
Es ist so wichtig. Und dann ist einer von uns halt mal los, hat sich geopfert, um uns bei einem Rätsel zu helfen, ist dann alleine los, was vielleicht auch keine gute Idee war. Und irgendwann ist das Signal abgebrochen. Und dann hat diese Person einen absoluten Fehler gemacht, weil das haben wir uns nämlich auch, das wird auch am Anfang vom Spiel so gesagt, ist auch sehr witzig, hat den Fehler gemacht, in unserem Discord zu schreiben, ich habe das Walkie-Talkie verloren, ich finde es nicht mehr, es ist dunkel. Das darf man natürlich nicht. Also wir haben uns auch geschworen, wir kommunizieren nur übers Spiel. Also keine anderen Möglichkeiten. Wenn er uns das nämlich nicht geschrieben hätte, wären uns echt gefragt, wo ist denn der eigentlich? Wir hatten keine Ahnung
gehabt. Wie viele Leute können denn da mitspielen? Vielleicht habe ich das...
12 Personen.
12 wäre das Cross-Plattform, weil ich gedacht habe,
ja.
Hey, jetzt kann man sowas auch im, also ich habe
wir gedacht, haben das mit PS5
so ein und Spiel Switch auch im Browser oder mit so einem Client zum Spielen, weil es hat ja unheimlichen Social, Second Life Charakter oder so irgendwie.
Der soziale Faktor, Christian, sagt du auch nochmal was zu, der war auf jeden Fall da. Also wir hatten viel Spaß, ne? Wir hatten bisher enorm viel Spaß.
Unglaublich viel Spaß. Wir haben so viel gelacht. Es gab einfach so viel Situationskomik. Die Witze retten sich natürlich als auch. Gut, wir haben jetzt erst 3 Sitzungen, aber es sind jetzt schon Running Gags dabei. Die werden uns, glaube ich, noch viele Jahre begleiten.
Ja,
allein,
das ist ein gutes Kurs.
Was der Laserpointer an Futter hergibt. Und man muss aber auch sagen, Der ist aber auch manchmal echt richtig nützlich.
Das war halt auch, ja.
Letztens hat er nicht mitgenommen, dann war es natürlich das Beste, weil dann gab es nur Situationen, wo man gesagt hat, boah, jetzt halt bei der Laserpointer, das ist so nützlich, wo ist er denn jetzt? Also ganz toll. Also richtig, also ganz großes Kino.
Und das macht, ich finde auch, man Spaß. Muss es erleben.
Die Rätsel sind toll. Ich finde die Rätsel echt teilweise, also teilweise sind sie nicht schwierig und so, aber manche Sachen sind dann, und ich bin mal gespannt, wir haben ja noch nicht so viel.
Nee, wir schalten langsam sozusagen. Gas, also wir haben jetzt erst mit dem ersten, in dem ersten Bereich, der ist recht eingeschränkt, was sie auch gut gemacht haben, der ist übersichtlich, und dann schaltet man im Prinzip die ganze Insel frei und kann sich da relativ frei bewegen und kann halt jetzt sagen, wir lösen hier ein paar Rätsel und da Rätsel, um langsam alle dieser Türme oder alle dieser Türme, sage ich jetzt mal, freizuschalten. Das werden wir auf jeden Fall, also Christian, wir zwei haben ja den festen Vorsatz, es zu platinieren. Ich bin gespannt, wer da alles mitzieht bis zum Ende.
Also ich würde es echt gerne machen, ja.
Ich fände es schon sehr großartig. Und das Geile ist, man kann immer einsteigen. Also momentan ist es halt eine Sache noch, vielleicht für alle, die es vorhaben, jetzt Koop zu spielen. Das Spiel hat ein Host, also ich habe das gehostet und ab dem Zeitpunkt habe ich das Savegame. Das heißt, ich muss immer dabei sein, um an diesem Savegame weiterzuspielen. Aber die Leute, die reindroppen, können jederzeit reindroppen. Also Philipp, du könntest dir einfach mal an irgendeinem Tag, wenn wir zocken, sagen, ich komme jetzt mal dazu. Dann loggst du dich ein und zockst mit und hast überhaupt keinen Nachteil, sondern bist dann einfach Teil der Gruppe.
Ja, aber mal gucken, ja. Wenn sich das irgendwann mal gibt.
Genauso Tax, auch du, einfach mal reindroppen. Und der soziale Faktor ist der Hammer. Und ich habe noch einen Trivia-Effekt für dich,
mega Christian. Mega spannend.
Ich habe noch einen Trivia-Effekt für dich, und zwar diese Insel. Das ist ein 1:20 Modell des Wills Promontory National Parks in Australien.
Ach Quatsch.
das ist nämlich geil. Auch ein australisches Studio, und die haben sozusagen auch die Vegetation und so, die man da hat, und die ganze Flora, Fauna und so weiter.
Wow.
Ist, und auch die Soundeffekte von der Natur sind dort aufgenommen. Also die haben das ganz ernst genommen, dass wir da in einem echten Nationalpark unterwegs sind, halt in einem 1:20 Modell.
Ich habe immer gedacht, das wären irgendwie so Skandinavier, irgendwie Finnland oder so. Nee. Dieses Untitled Goose Game, was ja von denen davor war, dachte, ja. Hatte ich so fest verknüpft mit einem skandinavischen Studio, aber
nee.
Voll geil. Aber also klasse.
Und ich glaube, wir werden nochmal berichten. Es ist auf jeden Fall, lasst euch bei dem Spiel auf keinen Fall täuschen von dem Äußeren. Spielt es einfach, wenn ihr ein paar gute Freunde habt, spielt es einfach zusammen online. Es gibt es auf macOS, Switch, PS5, Windows, und es geht komplett Crossplay. Uns ist aufgefallen, dass die Switch-Kollegen mehrfach rausgeflogen sind aus der Session. Es kann aber auch einfach an dem Tag gelegen haben. Ich glaube, dass es grundsätzlich auch Crossplay echt gut funktioniert. Und ist sozial echt schön. Also wir haben da Ich habe so Tränen gelacht teilweise, und ich habe so viele Aufnahmen, Screen Captures noch auf meiner PS5. Ein Traum.
Absolut.
Aber Christian, das war dir dann zu lustig, glaube ich. Und zu ja, seicht. Dann hast du gedacht, jetzt brauchst du wieder ein anständiges Souls-like.
Ja, deswegen wollte mich mal ein bisschen selbst bestrafen, nicht nur indem ich dir Koordinaten vorlesen muss, GPS-Koordinaten.
Wie oft
denn Insider zu Big Walk. Genau. Mortal Shell 2 habe ich mir vorbestellt gehabt schon, weil nach den Vorberichterstattungen und so, was ich gesehen habe, die zwei Trailer, die sie gedroppt haben mit einmal Behemoth und einmal, weiß ich schon nicht mehr, Metal Sound, die waren schon Kaufgarantie bei mir. Da war der Kaufbutton schon gedrückt. Es gab auch eine schöne Edition, ich glaube vom exklusiv bei Mediamarkt, wo so ein kleines Artbook dabei ist, das ich noch nicht angeschaut habe, wegen Spoilergefahr, und ein schönes Steelbook, das ich mir schon angeschaut habe, weil es schön ist. Und das Spiel. Und das ist auch so ein, die Edition hat, glaube ich, 50 Euro gekostet oder 59, bin mir gar nicht sicher. Also es ist auch so ein 50-Euro-Game halt einfach. Es ist ein ganz kleines Studio. Wie heißen sie? Cold Synapse oder so?
Cold Symmetry,
genau, danke. Und die hatten vor ein paar, also vor gar nicht so vielen Jahren, deswegen, die haben das jetzt echt in relativ kurzer Zeit rausgehauen, einen ziemlichen beachtlichen Erfolg mit Mortal Shells 1 halt, wo es aber viel Kritik gab. Also auch von mir, mir hat es unglaublich getaugt vom Setting, von der Atmosphäre, vom Gegnerdesign und allem. Aber es war halt alles so ein bisschen, manche Sachen zu klein, Balancing nicht gut und so, bis zu wenig Bosse, alles. Aber an sich gut gedacht, also wirklich viel Potenzial. Und das haben sie jetzt ausgeschöpft. Mortal Shell 2 ist so unglaublich ein Dark Fantasy Porno vom Allerfeinsten. Also es geht auch hier wieder, du bist ein Harbinger, heißt es, eine spezielle, also du hast eine spezielle Gabe, dass du dich quasi in Rüstungen von verstorbenen speziellen Helden reinschlüpfen kannst und dann mit denen ihren Fähigkeiten kämpfen kannst. Davon gab's im ersten Teil, glaube ich, 3, im zweiten gibt's, weiß ich nicht, 8, 9, 10. Ich hab nicht viel drüber gelesen, weil ich mich halt auch nicht spoilern will und so. Also mindestens 10, glaube ich, die alle recht unterschiedlich sind und jeder auch hat eine eigene Waffe, die aber getrennt voneinander zu finden sind. Und das heißt, du begibst dich auch in dieser Welt auf die Suche nach diesen Shells und nach den Waffen und musst die entweder selbst suchen und finden oder du kannst dir auch Maps kaufen, was dich aber meistens gar nicht lohnt, weil wenn du sowieso sorgfältig erkundest, dann findest du die Sachen sowieso. Mhm.
Und du kannst, was du wahrscheinlich tust, oder? Wie ich dich kenne, wird das sehr sorgfältig erkundet.
Jede Ecke gucke ich rein, hey, das ist schon wieder so ein Zeitfresser bei mir. Ich habe noch nicht drauf geschaut, wie viele Stunden ich habe. Ich habe jetzt 3 Shells und 3 oder 4 Hauptwaffen und 2 oder 3 Sidearms. Also es gibt dann noch so Armbrust und so. Es gibt auch eine Laute, mit der man, also so eine Gitarre quasi, mit die man dann so schrubben kann und dann macht man so eine Energiewelle weg, also ziemlich abgefahren. und hab da jetzt schon so unglaublich viel Zeit reingesteckt und werde das halt auch noch sehr viel mehr haben. Also das heißt, ich gehe davon aus, dass ich vielleicht ein Viertel vom Game habe und bin jetzt bestimmt bei 15, 20 Stunden schon oder so und werde es auch noch weiterspielen. Das heißt, es wird heute noch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich wahrscheinlich was davon erzähle.
Christian, kurz eine Frage. Ich habe das die Tage gesehen und das müsste eigentlich jetzt rauskommen. Soll ein Update geben mit Schwierigkeitsgraden. Wie ist es denn bezüglich
erstmal wollte ich noch ein bisschen abgrenzen, weil es war beim ersten Mal ganz klar so Dark Souls inspiriert.
Voll,
aber ohne, dass es sehr viel, aber es hatte nicht so viele Ähnlichkeiten. Also wieder, ja, es war halt Dark Fantasy, ja, genau. Aber auch mit so dieses Ganze so mit der Welt und sowas alles, das war beim ersten gar nicht so. Beim zweiten ist es ja echt mehr so Elden Ring inspiriert. Mhm. Und das stimmt auch, aber es ist alles halt eine Spur kleiner. Und da kommt jetzt auch schon mal so die erste kleine Kritik. Sie haben es halt jetzt nicht so drauf wie From Software. Ne? Also das kannst du jetzt aber auch nicht erwarten. Es ist ein echt ein kleines Studio mit wenig Budget und was sie da rausgeholt haben mit Unreal Engine, eine Bombengrafik, also wirklich wunderschön, teilweise schön gepolished. Zu Bugs sage ich gleich noch was, da gibt's auch ein paar. Die Open World ist auch echt klasse, so wirklich total miteinander verbunden und du weißt nicht, und dann kommst du wieder irgendwo raus, sagst, hier Abkürzung und Zeug. Das ist richtig toll, manchmal ist es ein bisschen zu offen, das kannst du in viel zu viele Richtungen hin. Aber die Platzierung von deinen Save Points, das sind hier immer so Beacons, an die du dann teilweise auch noch reingehen kannst, um sie zu reinigen erst und so, also alles wirklich viel geschachtelt und viel Inhalt drin, die sind nicht so geil platziert wie jetzt zum Beispiel die Lagerfeuer in also Bonfires in Dark Souls oder auch in Elden Ring, Side of Graces. Das und die Landschaft, du verläufst dich, also es gibt viel zu wenig so eindeutige Merkmale, wo du dich gut orientieren kannst. Das ist auch nicht so gut gemacht wie in Elden Ring. Mhm. Ja, man auf hohem Niveau, also weil es trotzdem, es ist halt alles, dafür ist es ja auch viel kleiner. Ne? Also.
Aber das muss man kurz mal sagen, weil du es gerade mal so ansprichst, bei Elden Ring, wir sprechen ja gerne über Elden Ring, bei Elden Ring ist es ja wirklich so, wenn ich das so rekapituliere, ich habe mich da nie verlaufen. Obwohl diese Map riesig ist, hatte ich immer irgendwo einen Anhaltspunkt, dass ich wusste, wo ich hin muss. Und das ist im Nachhinein, finde ich das beeindruckend krass bei so einem Spiel, wo ja doch, ich sage mal, die Biome und so jetzt gar nicht so unterschiedlich waren, zumindest im großen Bereich. Es gab große Biome, die waren eigentlich so alles ähnlich, also trotzdem wusste ich immer, wo die Wegfindung ist. Nee, da meinst du, ist es hier manchmal so ein bisschen schwieriger zu wissen, wo muss ich denn eigentlich hin?
Richtig, weil es teilweise ja so ist, dass du von dem Beacon dann irgendwie in 4, 5 Richtungen weg kannst, aber nicht so offen, sondern halt über Hängebrücken und dann gibt's dann so kleine Teleporter oder sonst irgendwas.
Ah, okay.
Und das ist manchmal, also ich habe jetzt hier eben jetzt heute nach einer Woche Urlaub gespielt und ich habe schon ein bisschen gebraucht, um mich wieder zurechtzufinden. Auch mit der Steuerung, also weil das ist auch hier, es sind ziemlich viel Mechaniken drin, du hast halt einen normalen Schlag, einen schweren Schlag und du hast halt aber je nach dann, also genau, und dann die Arm, deine, ich verwende immer eine Armbrust, gibt halt aber Ähnliches auch. Und du hast halt Specials, also je nach deiner Shell halt zum einen gibt's bestimmte Special Moves, die du machen kannst. Und dann gibt's auch noch sogenannte Tarstones. Da kannst du insgesamt, glaube ich, 10 Stück oder sowas ausrüsten. Die geben dir einen besonderen Skill. Oder halt, du kannst deine Waffe mit Feuerschaden ausrüsten oder deine Armbrust mit Feuerschaden ausrüsten oder. Also es gibt da unglaublich viel, was man da auch entdecken kann. Nicht zu überladen, sondern so, dass du dich immer freust, oh geil, oh was Neues. So nicht so, du wirst nicht zugeschissen mit dem Zeug, sondern es ist immer was Neues. Genau, jetzt hast du gesagt, Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Schwierigkeitsgrad ist hoch und ich fand ihn aber bisher sehr angenehm, weil ich bin ja nicht so gut, bin ja auch alt und sterb halt dementsprechend oft, aber ich kann mich da schon ganz gut durchbeißen. Ja, jetzt was sie aber gemacht haben schon von vornherein. Sie haben im Vornherein quasi einen einfachen Schwierigkeitsgrad eingebaut. Es gibt so ein Siegel, auch hier so eine Spielmechanik mit dem Siegel. Da kannst du entweder parieren, per Parry-System ist unglaublich wichtig im Spiel, oder du kannst, wie es im ersten Teil war, dich harden. Das heißt, deine Hülle wird zu Stein. Gerade in dem Moment, wenn ich der Gegner trifft zum Beispiel, ist das sehr praktisch. Mhm. Das ist mir aber zu kompliziert. Ich mache nur die Parry-Guard-Mechanik. Dann gibt's eins, das heißt irgendwie Slayer Seal. Das, wenn du benutzt, hast du mehr Schaden, glaube ich, nimmst weniger Schaden und du hast so einen Special Move, der super mächtig ist. Und da steht aber auch dabei, okay, das ist quasi der Easy Mode und wenn du das ausrüstest, gibt's keine Trophies mehr.
Also so ein bisschen Modifier-mäßig, wo genau, du dir das Spiel so dadurch ein bisschen einfacher machen kannst, aber keine
Trophies. Du kannst es dir dadurch leichter machen, genau, wenn du möchtest, aber halt dann keine Trophies, was ich durchaus fair finde. Jetzt ist was rausgekommen, jetzt glaube ich vor 3 Tagen oder 4 Tagen ein Patch und das wird gerade heiß diskutiert. Ich habe das heute noch nicht bemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn es gut gemacht ist, bemerkst du es nicht, nämlich ein adaptiver Schwierigkeitsgrad. Also ein Schwierigkeitsgrad, der sich deiner Spielweise anpasst. Das heißt, je besser du bist, umso schwerer werden die Gegner und je schlechter du bist, umso schwächer werden die
Gegner. Bei mir gehe ich wahrscheinlich dann in den Kampf mit so einem Boss und der bringt sich einfach selber um.
Springt hinten irgendwo einen Abgrund.
Springt einfach den Abgrund runter, genau.
Ja, ja. Okay. Also das, da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen. Ich habe das heute ehrlich gesagt nicht bemerkt. Ich habe bin auch heute noch ein paar Mal gestorben, ohne dass ich sage, das ist super einfach geworden alles.
Okay.
Ja, kannst nicht sagen. Also ich bin da auch skeptisch, ob das wirklich eine gute Idee war. Sie haben auch einiges jetzt, also mit dem Patch von vor 3 Tagen ist ein so ein beschissener Bug reingekommen, der mir ab und zu mal, wenn ich getroffen worden bin, habe ich keine Waffen mehr in der Hand.
Nein,
und dann kämpfe ich mit den Fäusten. Und das checkst du aber halt natürlich nicht sofort, weil die Kamera ist teilweise nicht gut. Also das ist die größte Gefahr. Das Gute ist, es gibt 2 unterschiedliche Kameramodi. Die erste ist noch beschissener. Das sagt dir das Spiel aber nicht, sondern das habe ich halt in so einem Video von Jack FromSoft, das ist so ein YouTuber, der halt die ganzen Spiele da immer spielt. Der hat gesagt, sofort auf die andere Kamera wechseln, weil die andere, die ist Hölle, die ist so nah dran, das ist so, da klebst du zwar diesen weiblichen Charakter ordentlich am Arsch, aber halt die andere mehr ist besser. Sie ist halt nichts mehr. Und auch bei der anderen, teilweise kommst du dann, wenn du von Gegnern umzingelt bist, dann dräng dich in die Ecke oder sowas, dann ist vorbei. Du siehst nichts mehr, du kannst nichts mehr machen und das ist leider echt beschissen. Genau. Es gibt noch ein paar andere versteckte Sachen, die in den Menüs versteckt sind, wie zum Beispiel, da war ich so irritiert, die Stelen, in dem Fall heißen die, glaube ich, Gloom, die sammelst du automatisch ein und Geld ist die nächste wichtige Währung. Die lassen die Gegner fallen und die musst du von Hand aufsammeln. Da dachte ich so, hey, was haben wir denn? Das sind hier 2010 oder was wieder, wo ich von Hand Geld aufsammeln muss. Nee, es gibt eine Option im Menü, wo du sagst, hey, Geld automatisch aufsammeln. Weil vor allem du übersiehst es auch total schnell,
dass das
Okay. Also genug gejammert. Jeder Boss könnte direkt von einem Heavy-Metal-Cover sein. und die ganze Welt ist einfach, trieft einfach nur und sagt Dark Gothic Metal Fantasy. Wer das mag, sollte das unbedingt
spielen. Du wirst nochmal berichten, Christian. Ich glaube, du spielst es weiter, trotz der kleinen Glitches, sage ich mal. Sag mal nochmal, aber jetzt dein gefühlter Schwierigkeitsgrad, so wie es du jetzt gerade erlebst, kann man sich das Spiel außer mit diesen Gegenständen auch wie bei Elden Ring so ein bisschen einfacher machen, indem man einfach mehr grindet? Oder meinst du, nein? Also höher leveln doch, und so?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, ja, wobei ich merke, dass das Farming, ich habe noch keinen richtig guten Farming-Spot,
okay,
wo ich sage, hey, da gehe ich jetzt mal rum, mal eine halbe Stunde und mache mal ein, zwei Levels.
Aha.
Sondern das ist eigentlich schon so, dass du sagst, nee, ich ziehe jetzt einfach mal weiter. Ah, und hier ist nochmal so eine kleine Gruft. Was es nämlich auch hat, das ist ähnlich so wie bei Elden Ring, dass es total viel Abzweigungen gibt, dass du sagst, oh, hier ist ein Eingang, oh, dahin. Ach, da bist du auf unterirdischen Höhle und gehst du doch durch die Höhle. Das hat es total oft so unterirdische Katakomben. Da sind auch die meisten Sachen versteckt eben. Und das lohnt sich dann. Und das machst du dann automatisch. Und das ist eigentlich schon der beste Weg, weil, wie gesagt, ich habe, natürlich habe ich schon ein paar Mal so eine Handvoll, also ich bin Level, weiß ich nicht, 19 oder sowas und brauche 12.000 Glooms für ein Level-Up
mittlerweile. Okay.
Ganz am Anfang sind es noch deutlich weniger. Und ich habe vielleicht bisher durch unvorsichtiges Spiel natürlich meistens aber auch so vielleicht 10.000, 15.000 Glooms liegen lassen. Also jetzt kommt vielleicht noch schlimmer. Also bei Dark Souls oder Elden Ring waren das ja schon Millionen, geht es in die Millionen Runen, die ich irgendwo fallen habe lassen. Also.
Na okay.
Also es geht, es gibt kein Koop.
Genau, ich kann mir keinen dazu holen so.
Jein, also keinen echten Menschen, aber es gibt so NPCs.
Okay. Die töte ich aber also, immer.
Es hat ja unglaublich viele Bosse. Ich habe auch schon, weiß nicht, bestimmt 10 oder so Bosse. Das sind aber alles, sind das nur so Mini- und Midi-Bosse. Echte Bosse habe ich erst einen gehabt. Der war so geil abgefahren. So eine alte, fette Frau, die in einem Feuerrollstuhl durch die Gegend fährt und Feuer spuckt und so. Das ist so abgefahren. und genau, bei dem Boss davor konnte ich einen NPC beschwören. Der will aber, also es gibt unglaublich viele Währungen im Spiel. Das sind Glimps, heißt eine Werbung. Die brauchst du eigentlich, um deine Shells aufzurüsten. Deswegen habe ich gesagt, nee, die kriegst du nicht. Da kannst du nämlich einen für einen Glimps oder so, kannst du okay, den dauerhaft freischalten.
Okay. Nee, erstmal ohne.
Braucht man auch. Das braucht man auch nicht, genau.
Ja, geil, Christian. Da erzählst du nochmal. Ich glaube, das wird dich noch ein bisschen beschäftigen. So wie ich deine Spielweise bei so einem Spiel kenne, du willst es schon komplett erleben und nicht nur schnell mal durchrushen. Ja. Gut. Dann, Tax, jetzt musst du uns erzählen, wir haben ja lange die Hörer auf die Folter gespannt, welches Retro-Spiel von 2013 du dir jetzt einfach mal installiert und reingezogen hast.
Genau, ich habe nochmal recherchiert. Das Spiel ist 2013 rausgekommen, Rayman Legends. Tatsächlich für die PlayStation kam es dann 2014 raus. Und uns oder mir war mal wieder danach, das zu spielen. Und ich habe mir gedacht, oh, wie muss denn das jetzt ruckeln und inkompatibel laufen auf der neuesten PlayStation? Und
warum hast du nicht das
gesehen? Ja, weil ich nicht wusste, wie diese ganzen Bildinterpolationen oder Verbesserungen wirken würden, ja, und überhaupt wie so ein Spiel läuft.
Aber das
und
ist immer noch, ganz kurz, sagst du, das ist immer noch das PS4-Spiel. Da gab es ja keine Enhanced-Version oder so, das ist einfach PS4-Spiel. Okay.
Und ja, was soll ich sagen? Ich vermisse eigentlich gar nichts. Das Spiel ist, würde ich sagen, extrem gut gealtert. Ich habe einen Respekt vor der ganzen Vielzahl der schönen Assets, dem Audio-Branding, was damals schon möglich war. Also damals waren die Spiele auch schon in Farbe. Es läuft super rund. Und ich habe komplett vergessen, dass dieses Jahr dann die 3D-Version sozusagen Reloaded oder ein Reboot
Stopp, 3D-Version? Nein, es kommt im 1. Oktober kommt Rayman Legends Retold raus. Das ist einfach eine aufpolierte Version.
Aber in 3D.
Hab ich das, ich habe schon verstanden. 3D-Engine, genau.
Ja, aber ja, okay, es sieht halt ein bisschen anders aus. Ja.
Genau, es schaut detaillierter aus. Ja, es schaut detaillierter aus.
Okay.
Aber jetzt zurück zu diesem leicht geagten Spiel. Das ist völlig fein, macht Spaß. Und ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Spiel gekommen bin, weil habe ich mir das damals gekauft? Ich muss mal in meine Historienliste schauen.
Ist das nicht im Extra oder so drin?
Vielleicht war das im Extra drin, aber ich hatte es mir damals, glaube ich, auch auf Disc gekauft.
Ah, das war so ein PlayStation-Hit-Game auch. War das nicht sogar einfach bei der PS5 oder bei der PS4 damals? Irgendwie war es, gab doch immer, oder bei der PS5, bei diesem Game-Katalog. Es ist auf jeden Fall uralt, es gibt es im Store zumindest für 20 Euro und es ist aktuell Teil von Extra. Also du hast es im Plus Extra.
Und was interessant ist, also vielleicht, weil ich auch schon so alt bin, es fühlt sich nicht wie ein altes, angestaubtes Spiel an, ja. Also diese ganzen Mechaniken und Bonuslevel und Freirubbeln.
Musiklevels, hast du schon Musiklevel gespielt?
Das sind ja die genau, und gibt's dann auch mit der Rhythmik und wie du dann springen musst.
Ja, dieses Black Betty Level ist immer noch eines der geilsten Levels, die ich jemals in einem Jump'n'Run Spiel gespielt habe. Ja. Das ist so perfekt, ja.
Das ist auch einfach so ein Spiel, oder Tax, das tut halt nicht weh. Das installierst du halt aus,
jetzt
in dem Fall aus deinem Abo. Und da zockst du halt einfach mal ein bisschen.
Genau.
Also für jeden Jump-and-Run-Fan oder jemand, der einfach mal wieder Bock auf sowas hat, es hat der Schwierigkeitsgrad, war, glaube ich, erinnere mich, der war schon okay. Wenn man es aber perfektionieren will, dann war es schwierig. Also du konntest ja natürlich schon möglichst alles
einsammeln. Aber es wird jetzt nicht auf höchster Stufe gespielt. Und ich würde sagen, wenn jetzt dieses Jahr das neue Spiel rauskommt, dann kauft man das aus Respekt. Also ich kann das alte Spiel spielen, aber das neue auch gerne. Muss man die Leute
da haben die da Trailer aber relativ dann doch relativ viel Hate danach bekommen, so in der Art, das ist ja wirklich, es ist ja wirklich am Ende wahrscheinlich 1:1 dasselbe Game, wie ihr sagt, nur in einer anderen Engine. Braucht es das wirklich? Weil man fragt sich ja schon, wenn das Original immer noch so gut gealtert ist und so gut läuft. Aber Ubisoft muss irgendwie Geld machen. Da müssen sie halt
irgendwie. Die brauchen es jetzt dringend,
Da machen sie halt.
Also es kommen wohl 2-3 neue Levels dazu, wie es
hieß. Genau.
Auch neue Music-Levels, aber dann halt gleich richtig. Warum dann nicht gleich neues?
Gibt es diese Ubisoft eigentlich noch? Ich dachte, die sind
schon. Ja, die haben sich jetzt auf Remakes und so.
Ein Teil gehört dazu an und der andere Teil geht bald nach Saudi-Arabien.
Nennen die aber immer anders. Zum Beispiel Assassin's Creed Black Flag Resynced oder jetzt Rayman Legends Retold, dass sie ja nicht Remake oder Remaster dazu sagen.
Ja. Ich finde es echt spannend. Also wenn du überlegst, was Ubisoft mal für ein großes, einflussreiches Studio am Ende war.
Ja.
Und jetzt kommt echt nur noch so Fließband-Scheiße. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist echt
traurig. Aber 2013, das war gerade noch die Phase, da hatten sie auch ihr Kreativstudio. Vorher gab es ja Rayman Origins, das war ja der Teil davor.
Ja, da hatten die noch auch so coole kleine Experimente. Ja,
da haben die auch dieses Child of Light gemacht und dieses Mehrten Weltkrieg, dieses Adventure. War schon wieder nicht mehr heiß.
Valiant Heart ist es auch.
Valiant Heart, das
war das. Ja, also da hatten sie richtig noch, da waren sie noch cool und es war gerade so die Phase, dann ging es irgendwann bergab. Deswegen, Tax, eigentlich geil, dass du das mal wieder plackst.
Ja, und es ist wirklich ein rundes Spiel. Es fühlt sich nicht an wie so, damals war die Controls alles so schlecht und die Assets und also da konnte man das nicht, sondern eher umgekehrt. Ich dachte, krass, wie viel Kunst, Künstlertum, Digital Art da drinnen steckt, auch mit den Sounds. Yippie, Lummi, help me! Die ganzen Lummis, die man da retten muss. Das ist schon süß.
Ja. Ja, du musst schon sagen,
mit Liebe gemacht.
Solche Spiele sind eine ganz andere Art von Gaming. Also ich finde die jetzt, ohne da jetzt irgendwie nostalgisch oder übertrieben pathetisch werden zu wollen, ich finde, die sind ein viel pureres Gaming. Es ist nicht so,
eine
Materialschlacht, sondern es macht einfach Spaß.
Du musst aber überlegen, Philipp, dass diese Games, also Rayman Origins und Legends, als die rauskamen da 2011 und 2013, da haben die dasselbe Gefühl ausgelöst, weil haben wir uns auch gedacht, boah, geil, das ist wieder so richtig klassisch, geiles Sidescrolling, richtig gut gemachtes Jump and Run, nicht dauernd, weil da hatten wir ja auch um uns herum nur die Call of Duties und die 3D-Games in allen Varianten und da war das irgendwie damals auch heilsam.
Ja, voll.
Und jetzt wahrscheinlich umso heilsamer heutzutage, so ein Game mal zu spielen.
Ja, also
Guter Tipp, Tax. Auch, ne? Trotzdem, ich finde es immer nur lustig, dass du nicht drauf kamst wegen der Ankündigung von Retold, sondern einfach jetzt zufälligerweise so.
Ja, genau. Ja.
Der Tax geht mysteriöse Wege.
Der Tax spielt Retro-Games. Das hätte immer, hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte für 2026. Apropos Retro-Games, wir gehen in die Quickies, oder? So viel, wir haben ja eh schon so viel gelabert heute. Und ich fange an und ich habe im Prinzip ein Retro-Game gespielt, Christian. Wir haben ja schon über Terminator 2D No Fate gesprochen. Es ist ja ein Retro-Spiel, allerdings sehr aktuell rausgekommen, dieses
Jahr. Ihr habt das sehr gefeiert, ja, bin ich mal sehr
gespannt. Und bei mir waren die, ich glaube, es waren sogar weniger als 20 Euro jetzt am Ende doch ihr Geld wert. Ich konnte nicht davon ablassen. Ne? Wir haben ja damals, wir haben ja letzten Cast, letzte Play drüber gesprochen. Da hattest du es ja, glaube ich, schon zweimal durch, oder? Einfach einmal im Easy-Mode und einmal im normalen Modus. Mhm. Und hattest dann nicht mehr so viel Interesse, es weiterzuspielen, wenn ich mich recht.
Doch, ich wollte diese anderen Storylines noch spielen.
Ah, die Storylines, ja.
Aber es blieb dabei beim Wollte. Ich hab's nicht.
Okay. Ich habe mich festgebissen. Also ich habe jetzt meine 18 Euro oder so gezahlt und habe, glaube ich, insgesamt 9 Stunden gespielt in dem Game, was echt bei dem Game recht viel ist. Ich bin auch echt oft durch und ich habe alle Storylines durch. Ich habe dann einige Trophies noch eingesammelt, die mir so auf dem Weg einzusammeln waren. Ich habe diesen Boss-Mode freigeschalten und habe mal den auch gespielt und habe es dann irgendwann einfach deinstalliert, weil ich gesagt habe, jetzt muss man was anderes zocken, weil ich schon selber gemerkt habe, ich spiele es nur noch mechanisch. Also ich habe wirklich alles geskippt, was man skippen kann. Ich habe nur noch sozusagen, ich habe es total mechanisch gezockt und habe mir gedacht, okay, da gibt es aber, da haben wir auch im Cast drüber gesprochen, da gibt es wahrscheinlich bessere Spiele als jetzt genau das, sich da so rein zu nerden und nur noch mechanisch zu spielen und habe es deswegen sein lassen. Aber ich habe es bis zur letzten Sekunde immer noch geil gefunden. Allein der Sound und das, die ganze Lizenz, wie sie die verarbeitet haben, ist echt cool und macht bis auch noch beim überspielten 10. Mal durchspielen immer noch Spaß. Ja, aber es hat sich dann doch gelohnt, weil es haben ja so viele gejammert, so hält 45 Minuten bist du durch, dafür 20 Euro verlangen? Ja, nee, bei mir waren es halt insgesamt 9 Stunden, weil ich so viel zu rumprobiert habe und nochmal hier und das Level nochmal und da versucht die Trophy zu holen. Da ging dann schon was und dafür waren die 20 Euro ein super Investment. Ein tolles Spiel. Happy, absolut happy damit. Und Fips, du hast vor nicht irgendwann, du hast es sogar auf deiner Topliste, glaube ich, gehabt damals. Marvel's Guardians of the Galaxy.
Yep.
Das hast du, glaube ich, richtig genossen damals, als du es
gezockt
hast.
Ich hatte da Spaß dran, ja.
Ich bin ja jetzt ein bisschen so Marvel-mäßig also so unterwegs.
Ich habe das ziemlich zeitgleich gespielt und ich habe das damals genauso gefeiert. War richtig
geil. Habt ihr es beide durch? Wisst ihr das? Habt ihr
ja.
Das? Ja, ja.
Also ich hab ja, durch, ja. Ja, geil. Ich wusste gar nicht mehr, Christian, dass du es auch durchgezockt hast. Das ist ja witzig. Mhm. Ja, ich habe jetzt Bock drauf bekommen, weil ich gerade so ein, zwei Marvel-Filme schaue. Ehrlich gesagt mache ich gerade, wenn ich was schaue, schaue ich einen Marvel-Film oder eine Marvel-Serie. Und wenn ich was zocke, zocke ich gerade ein Marvel-Game. Also das ist gerade sehr eindimensional bei mir. Ich hatte jetzt schon 2 Sessions, ein mega geiles Action-Game. Ich hatte das dauernd noch auf dem Radar. Ich habe mir damals sogar die Disc gekauft, als die mal günstig gab. Und ich feiere das total. Es hat diesen Guardians of the Galaxy Charme mit allen Sprüchen. In dem Spiel ist es wirklich so, dass immer irgendeiner labert. Also das ist auch geil. Kannst die ganze Zeit die Gespräche im Hintergrund verfolgen.
Das ist ein brutales ADHS-Game, ja.
Brutal, aber auch vom Gameplay macht es bisher richtig Spaß. Ich finde diese Kämpfe geil, wo du dann auch als sozusagen als eine Charakter den steuerst und die anderen mitsteuern kannst, dass du denen so Spezialattacken und so weiter befehlen kannst. Das ist super gut gemacht. Läuft ganz großartig auf der PS5. Ich habe einen riesen Spaß und werde es auch durchspielen und sehr, sehr cool. Ist jetzt schon älter, gibt's überall wahrscheinlich ganz günstig. Wenn ihr Marvel mögt, müsst ihr es eigentlich zocken. Mich stört's auch nicht, dass sie da irgendwie nicht die Lizenz haben für die gleichen Charakter wie im Film. Das kapiere ich wahrscheinlich werde ich nie kapieren, wie das mit den ganzen Lizenzen da läuft. Philipp, kannst du da ganz kurz sagen, warum die Charakter im Spiel nicht dieselben Charakter sind wie im
ja, Film? Ja, aber ich habe
keine. Das ist doch alles Marvel.
Wahrscheinlich gar nicht.
MCU ist eine eigene Lizenz.
Okay.
MCU ist eine eigene Lizenz.
Das heißt, weil das ist die Comic-Lizenz.
Genau, du müsstest.
Ja, wahrscheinlich ist es
extra bezahlen und so den ganzen anderen auch und so. Deswegen,
also, schauen die dann aus wie in den Comics? Oder schauen die komplett eigen aus?
Nee, weißt du das? Es gibt ja auch in den Comics, je nachdem, wer es zeichnet. Es gibt
ja unterschiedliche Zeichner, ja, genau.
Okay,
aber ja, aber die sind schon nach der Comic-Vorlage am ehesten. Die
sind orientiert an der Comic-Vorlage, ja. Genau. Aber ich meine,
es funktioniert aber so gut, weil
drauf geschissen, ja.
Ja, weil gerade 2 der Characters sehen wirklich 1:1 aus wie im Film. Ja, also Groot und Rocket Raccoon sehen aus wie im Film. Und die anderen Mei, du siehst sie ja in der Action primär von hinten und in den Zwischensequenzen. Ich habe mich jetzt schon voll an die gewöhnt. Ich habe schon wieder vergessen, richtig, wie die im Film aussehen. Also, voll gut, geiles Game. Empfehlung.
Vielleicht wird es der Wolverine nicht haben. Da gebe ich schon mal meine Prognose.
Ah ja, der kommt ja auch raus, genau. Dann habe ich noch ein Guilty Pleasure für euch. Ich habe es geschafft, ein bisschen weniger Doom zu scrollen auf dem Phone. Liegt allerdings daran, dass ich die ganze Zeit Tetris-mäßig Blöcke verschwinden lasse, weil ich Blockblast-süchtig wurde. Es gibt Blockblast auf iOS und auf Android mit Ausrufezeichen. Das ist so ein ganz simples 8x8-Game, wo man immer drei Blöcke hat, die man einsetzen muss. Und du hast Game Over, wenn du einen Block nicht mehr platzieren kannst, weil kein Platz mehr ist. Und du machst ganz viele Reihen weg. Und ich finde ja, dieses Reihen wegmachen bei Tetris ist immer ein super befriedigendes Gefühl. Und das macht sich dieses Spiel zu eigen, weil du da ganz oft ganz viele Reihen auf einmal wegmachst. Dann Kombos sammelst.
Dann gibt's auch so schöne Effekte im Handy, gell?
Erkennst du das, oder wie?
Das spielt meine halbe Familie.
Ich habe es auch mitbekommen. Außer mir. Ich habe es mitbekommen, weil es irgendwie in einem Reel von Klaas, Experte für alles, da haben sie auch über das Spiel gesprochen. Und dadurch kam ich nur drauf, habe es kurz gespielt. Problem war, dieses Blockbuster mit Ausrufezeichen hat Werbung. Und zwar nach jedem Mal, wenn du sozusagen verkackt hast, musst du den Werbespot anschauen. Ich habe schon die Muscle Memory drin gehabt, das Spiel abzuschießen und wieder zu starten, weil dann konnte ich direkt in das Level wieder starten und musste die Werbung nicht anschauen. Und jetzt gibt's das Game als Blockblast mit einem Plus dahinter bei Apple Arcade. Ohne Werbung und einfach zum Zocken. Und ich find's toll, es ist ein Zeitfresser. Ich zock's halt schon öfter mal so auf dem Handy. Aber ich zocke es anstelle, irgendeine Timeline durchzuscrollen. Und das finde ich gerade in den heutigen Zeiten fast angenehmer teilweise, ja, als irgendeine Timeline durchzuscrollen. Deswegen Blockblast Plus bei Arcade. Tax, das könntest du mal testen auch. Du hast sicher Apple Arcade. Probiert das mal.
Ja, oder ich werde es nochmal mir einfach schießen. Ja, Apple Arcade gibt's ja immer manchmal.
Ach, und Christian, deine halbe Familie spielt Blockblast, oder wie? Mhm. Und du noch nicht?
Die weibliche Seite. Also, wobei der Timmy spielt auch ab und zu. Nee, ich mache, wenn ich am Handy, dann spiele meistens ja Heyday, okay, statt Doomscrolling.
Also, du hast auch sowas.
Weil ich habe mir das auch, also ich habe meistens, ja, ich habe auch sowas, aber ich versuche gerade auch das Handy sehr viel mehr oder sehr viel weniger zu nutzen. Oder lese halt dann, wenn er Tagesschau oder sowas. Und habe ja auch zum Beispiel manch eine App schon komplett von meinem Handy verbannt, weil ich es nicht mehr ertragen habe.
Ja, nee, also das schaffe ich noch nicht so. Ich versuche es auch weniger Handy, aber das heißt bei mir dann anstatt halt 7 Stunden Screentime halt für 6,5. Aber Blockblast Plus ist auf jeden Fall jetzt gerade eine Erleuchtung. Und der Endorphinschub, die spielen einfach mit diesem Endorphinschub, dass du diese Reihen wegmachst. Und es ist einfach bei Tetris immer geil, wenn du Vierer-Reihen hast. Und hier machst du halt ganz oft Vierer, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser-Reihen, wenn es sein muss. Ne? Und das ist toll. Ganz, ganz toll. Ja, Christian, du hast auch noch ein paar Quickies für uns.
Genau, ich gebe mal Gas. Ich habe das Remaster von The Lord of the Ring War in the North gespielt, die Legacy Edition, die geshadow-dropped wurde vor ein paar Wochen und dann so hochgespült war, weil ich glaube, die Welt wartet auf neuen Herr-der-Ringe-Content.
Bei mir kam es auch überall an.
So habe ich das Gefühl auch und ich auch. Im November startet dritte Staffel Rings of Power. Ich muss die ersten beiden, werde ich nicht nochmal gucken können wahrscheinlich. Mir einen ordentlichen Recap anschauen. Genau, also was man knicken kann, ist das. Also, dass das damals kein großer Erfolg war, kann man jetzt nochmal nachprüfen, warum. Also... Es ist ja schon ganz cool. Du spielst halt als ein Zwerg oder ein Waldläufer oder so eine Elbin, so eine Dreiergruppe, kannst auch drei Player Koop machen, schnetzelst dich durch unglaublich viele Goblins, Orks und Urukais, hast ein bisschen Fanservice drin mit den großen Adlern am Anfang und so Zeug, aber ansonsten ist es halt so eine komplette Side-Story zu den Ringkriegen. Das ist halt, sind die Kriege, die im Norden stattgefunden haben, während der Frodo hier den Ring rumgetragen hat. Mein Herr der Ringe-Feeling kommt schon ein bisschen auf, aber ich habe es mit dem Timmy gespielt, so 1-2 Stunden, und dann hat es uns doch schnell die Luft raus. Alleine ist es unglaublich nervig, weil du musst die Charakter dann einzeln managen und so. Das war mir viel zu anstrengend, das habe ich dann gleich gelassen. Und habe es dann seitdem nicht mehr angefasst. Wenn man Koop hat, dann kann man spielen. Ansonsten alleine würde ich es nicht empfehlen.
Und es heißt der Legacy Edition, das ist auch in keiner Art und Weise wirklich poliert, das läuft halt, ne?
Es läuft halt, ja, genau, es ist hochskaliert, ja. Genau, Texturen sind, glaube ich, schon ein bisschen aufgepimpt und so, oder halt zumindest, keine Ahnung, hochgefiltert oder so. Es schaut schon nach einem PS3-Spiel aus, ja.
Okay. Ja, bei mir hat es kurz gekribbelt, muss ich mir holen, und dann hat es irgendwann schnell nachgelassen, als ich nochmal nachgeschaut habe, dass es damals ja gar nicht wirklich so toll abgeschnitten hat bei den Reviews.
Genau, genau. Und das auch zu gutem Grund, genau. Ich habe nicht lang genug gewartet, hab zu schnell gekauft. Wobei, mein Gott, es ist jetzt kein
großes Thema. Aber Christian, Stupid Never Dies, ne?
Ja, Stupid Never Dies. So ist es halt. Ich wollte das mit reinnehmen, da gibt's jetzt die Demo.
Zu Stupid Never Dies, ne? Das war jetzt nicht nur so ein Spruch von mir.
Genau, genau. Also nicht nur meine Dummheit stirbt nie, sondern auch das Spiel. Und das war in der letzten State of Play, wurde das gezeigt. Da kam auch gleichzeitig dann die Demo raus, ich glaube sogar auf PlayStation. Ich habe es allerdings auf dem Steam Deck gespielt. Und das wird dem Fips bekannt vorkommen, weil das ist das, wo wir gesehen haben und gesagt haben, ey, das schaut ja aus wie Lollipop Chainsaw 2. Okay. Das ist, genau, also du spielst einen Zombie, also du spielst jetzt keinen Zombie-Jäger, sondern diesmal einen Zombie. Du bist wirklich ein Zombie in so einer postapokalyptischen Welt. Und kommst aber durch so einen Superdoc, der da ist, und ein paar komische Vorkommnisse, und wirst durchs Klo in eine andere Dimension gespült, und dort hast du auf einmal Superkräfte und kannst dich normal bewegen. Und das Spiel ist eine Aneinanderreihung von Gags, die echt witzig sind so an sich, aber in Summe so aneinandergereiht total anstrengend werden.
Und das sieht schon alles so anstrengend aus, Christian.
Ja, es ist halt, also es steckt so viel Kreativität drin, die haben dann in den Menüs, und dann sind so manche Sachen, dann kommen dann so handgezeichnete Dinge mit dazu oder so quasi so Fotokollagenmäßig so reingeschnitten was. Alles super kreativ, aber echt anstrengend. Dann ist das Gameplay auch nicht wirklich gut, das ist halt so ein Hack'n'Slay, so, aber Character-Action-Game-mäßig, aber halt nicht geil. Die Steuerung auch nicht so geil und so. Also ich habe mir erhofft, es ist ein Lollipop-Chainsaw-Ersatz, ist es nicht. Jetzt muss ich auf Lollipop-Chainsaw 2 warten, das mich wahrscheinlich auch enttäuschen wird, aber egal. Ich kann nur eben empfehlen, der damit liebäugeln wollte, also Philipp, schau dir die Demo an und dann kannst du selbst urteilen und wahrscheinlich mir recht geben.
Ja, muss ich da mal machen, wobei ich sagen muss, also Gameplay war ja jetzt auch bei Lollipop Chainsaw nicht unbedingt die große Stärke, ne?
Das ist, ja, aber durch diese abgefuckten Ideen, dass du auch mal mit dem Rasenmäher hier mit Mähdrescher durch die Zombie-Horden durch bist und so, alles sehr witzig, und vor allem das Kampfsystem war deutlich besser damals schon. Also zumindest habe ich so in Erinnerung, vielleicht ist es verklärt, aber ich hatte es deutlich besser in Erinnerung.
Es hatte Abwechslung. Wenn wir mal die Demo angucken, aber ich glaube, ich habe genug zu zocken. Ich habe ja auch vielleicht genau, die eine gehofft, oder andere Vorbestellung laufen.
Vielleicht. Ich habe gehofft, dass es so lustig, wie es das Reveal den Anschein gemacht hat. Und ja, aber es ist dann durch die Textbox und die Erzählweise so träge, und da sind zwar die Witze zwar dann drin, aber es ist dann irgendwie nicht mehr witzig, fand ich. Ich fand es leider nicht geil. Ja, sorry. Und dann noch ein letztes Wort, nachdem wir alle das letztes Jahr schon hier zum Spiel des Jahrhunderts gekürt hatten. In Jana,
nee, ich hatte es noch nicht mehr in meiner Topliste drin.
Ich habe es immer noch nicht durch. Also,
aber ich fand es ganz gut.
Oh Mann. Ja, nein, ich habe mir gedacht, ich muss es ja doch nachholen. Der Tax hat gemeint, bah, das ist so anstrengend, weil da ploppen immer die Gebäude so rein, so langsam beim Rendern. Und ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, wenn man mit dem Boot hier durch Thailand fährt, wie beschissen ist das dann, hey?
Übrigens, also, wir sprechen von Indiana Jones and the Great Circle. Das sollte man noch kurz sagen.
Habe ich gerade gesagt?
Indiana Jones. Vielleicht ist Indiana es, ich wiederhole es nochmal für jeden, der es nicht
gehört hat. Ja, sag's ruhig nochmal. Sag's ruhig noch dreimal.
Ein Level mit einem
Boot. Wir sagen es eh immer viel zu selten.
Level mit Boot, genau. Durch Dschungel, Christian. Da pflichte ich dir bei. Es war das beschissenste Level von allen.
Ja, aber technisch meine ich. Mir hat das richtig Spaß gemacht.
Auch ich hatte keinen Bock mehr auf eine weitere Open World da. Ich war dann schon jetzt.
Es war zu groß. Gell? Und das war auch meine Hauptkritik. Es ist einfach zu viel. Also es ist, irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt kann es dann auch mal rum sein. Genau. Hier. Also nochmal jetzt so hier durch Siam, das war echt zu viel. Aber insgesamt trotzdem tolles Spiel. Hat mir doch viel Spaß gemacht. Super Indie-Atmosphäre. Und Hat mich nicht enttäuscht. Muss jetzt doch den DLC irgendwann mir mal zulegen und spielen, aber mal schauen, ob ich das noch irgendwann mache.
Den will ich auch noch zocken, genau. Der ist schon installiert. Schön, dass du es noch
dann habe ich es ja sogar durch. Ha, das vorm Finisher.
Das finde ich Hammer. Echt cool. Das vorm Finisher ist krass, ja. Und letzte Frage dazu, Christian. Ego-Modus, fandest du am Ende auch gut oder hättest du es lieber in Third Person gespielt?
Nein, so wie das Spiel war,
finde ich auch.
War der Ego-Modus
finde ich auch. Und da hatte ich am Anfang, richtig. Als ich noch nicht raus war, hatte ich ja ganz viel geunkt. Das glaube ich wird nichts, aber es hat diese Immersion, dass du dich wie Indie fühlst, das war schon ganz gut gemacht.
Nee, genau. Also wenn das ein anderes Spiel gewesen wäre, ich hätte mir ja mehr gewünscht, es wäre so ein Tomb Raider Uncharted-mäßig, dann wäre natürlich Third Person angebracht gewesen. Deswegen, und das kommt hoffentlich bald mal demnächst an mein Review, ich habe mir Indiana Jones und The Staff of Kings, eines der wenigen Third Person Indiana Jones, die ich noch nicht gespielt habe, auch für die PS5 gekauft und PS2 Remaster ist das.
Okay, und, oh ja, ja.
Das wird lustig.
Ja, das wird lustig, ja. Gut, Leute, dieses Mal haben wir, glaube ich, die 2 Stunden knapp geknackt, aber so ist es halt manchmal. Wir hatten auch viel zu labern. Von Hardware über gefinishte Games, Third-Person-Games vom FIPS inklusive Echtzeitstrategie und Netflix Extended Look und meine Fresse war da viel dabei. Koop, Souls-Game, Retro-Ecke vom Tax und dann noch Quickies. Da bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen, kann ich nur sagen. Volles Programm, einige Tipps dabei, einige Warnungen dabei. Habt ihr noch was, was wir vergessen haben? Oder seid ihr auch durchgelabert?
Na, bin eigentlich leer.
Na, leer gelabert. Ne? Ja, Christian, keine abschließenden Worte. Mortal Shell 2
werden wir
nochmal von dir hören.
Spielt viel.
Spielt viel, weil Gaming ist das geilste Hobby, das es gibt.
Gaming ist das geilste
Hobby. Genau, aber Filme schauen und Serien schauen ist auch geil. Deswegen in circa 2 Wochen gibt's wieder eine Watch. Das müssen wir eh nochmal gleich kurz durchdiskutieren, wann die nächsten Folgen sind, weil es steht auch ein Horror-Oktober an und es wäre dieses Mal vom Timing alles ein bisschen doof. Mal sehen, was wir da regeln können. Aber bleibt dran, auf jeden Fall 2 Wochen gibt's eine Watch. Wir haben nämlich schon wieder so eine Liste an Filmen und Serien und so, da müssen wir unbedingt in 2 Wochen.
Speziell du, Peter, ne? Du hast ja also Milliarden.
Ich gebe euch einen Eindruck, ja. Ich gebe euch einen Eindruck von diesem komischen MCU-Zeugs da. Das ist echt, wie Heroin das Zeug. Naja, gute Zeit. Danke fürs Hören. Empfehlt uns weiter. In 2 Wochen gibt's eine Watch mit ganz viel Content, nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Gute Nacht. Servus.